Es ist endlich wieder Sonntag, es ist endlich wieder Check 24 Doppelpasstag. Herzlich willkommen. Mal ganz ehrlich, das war eine verdammt lange Pause. Wir gehen übrigens ins 25. Jahr im Doppelpass. Und die Bayern müssen ja morgen im Pokal erst ran. Sie müssen am Transfermarkt noch einiges tun. Der Wunschspieler Leroy Sané hat sich schwer verletzt. Sie haben es alle mitbekommen. Kreuzband, lange ausfällt, steht in den Sternen. Was machen die Bayern jetzt? Ivan Perisic scheint die Alternative zu sein. Alter Bekannter aus der Fußball-Bundesliga. Schon ein bisschen älter, aber er könnte erstmal den Bayern weiterhelfen. Aber warum tun sie so schwer auf dem Transfermarkt? Das ist eine spannende Frage heute bei uns. Und gleich, ich schaue mal auf die Uhr, in 2,5 Minuten geht es los auf Schalke. Der große Tag, der Schalke-Tag, Tag der offenen Tür, Autogramme, Training. Alles wird dort erledigt von den Spielern und den Trainern. Wir sehen unseren Mann Oliver Müller. Wie immer steht er schon parat und wir wollen natürlich wissen, was ist denn los auf Schalke, das Theater um Clemens Tönnies. Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Gib mir mal meine 3 €, ich zahle die gleich ein. Ne, da haben wir schon mal fürs Phrasenschwein etwas. Raus, ohne Applaus, das gilt für Mainz 05. Trotzdem kriegt der Trainer einen Applaus jetzt bei uns, denn er ist zum ersten Mal im Doppelpass. Hier ist Sandro Schwarz. Fangen wir gleich mit der schwierigsten Geschichte an.
Ah, nicht mit dem Pokalspiel, oder?
Nee, nur mit dem Elfmeter.
Okay.
Also schauen wir noch mal. 1:0 für Kaiserslautern. Sehr unglücklich.
Super,
ne?
Fängt gut an hier in der Sendung, muss ich sagen gerade.
Hast du mit deinem Torwart mal gesprochen?
Nee, gut, wir haben jetzt uns darüber nicht mehr unterhalten, aber ich glaube, dass es so zum Spiel gepasst hat, die Elfmetersituation, wie der Ball dann auch reingetrudelt ist. Mhm. Und extrem ärgerlich natürlich.
Wir haben natürlich auch was Nettes vorbereitet.
Sehr gut.
Ne? Haben in der Muttenkiste ein bisschen gekramt und haben dabei Folgendes gefunden. Das musst du uns mal erklären. Okay. Ja, lacht er schon mal, ist schon mal gut. Ne? Also von daher, wer sind die beiden?
Der eine bin ich mit weißem Trikot. Okay. Ich glaube, ich habe mich optisch etwas verändert. Und der andere ist Marco Rose, jetziger Gladbach-Trainer. Das war die Aufstiegsfeier damals mit Mainz 05.
Aber du bist nicht nur ein guter Trainer, sondern du bist im Haushalt auch zu gebrauchen, ne?
Na.
Hier ist der Beweis.
Oh Gott.
Die Küche finde ich auch schön übrigens. Guck mal hier, der Mann mit dem Staubsauger. Hättest du Vertreter werden können.
Nee, schon alles, ist schon alles gut. Ist schon alles gut, wie es gekommen ist. Also da, ich passt schon.
Das war die WG mit Marco Rose,
genau,
ne?
Das war damals in der Zeit, wo ich bei Wien Wiesbaden gespielt habe und Rosi bei Mainz 05. Haben wir gedacht, wir ziehen zusammen und es war dementsprechend haben wir uns den Haushalt geteilt.
Wie lange hat es gehalten?
Ja, wir waren über ein Jahr, haben wir zusammen gewohnt und die Freundschaft hat es aber ausgehalten bis jetzt.
Schön.
Ja, alles gut.
Ja, ihr seht euch ja bald wieder, ne? Jetzt in der
zweiter Spieltag, ja.
Zweiter Spieltag. Also, da reden wir gleich natürlich drüber, über deinen Verein und so weiter. Gäste heute Morgen von der Frankfurter Rundschau, Jan Christian Müller. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Der Chef der Bild München, Jörg Althoff, ist da. Und unsere beiden Sport 1-Experten, Mario Basler.
Morgen.
Mario, auch bei dir haben wir nachgeschaut vor 25 Jahren. Hattest ein bisschen mehr Haare, das darf ich sagen. Ne? Ist das okay?
Ihr zeigt immer das gleiche Tor.
Nee, wir haben zwei Folgen. Guck mal, zwei.
Ja, ja, schön, ne? Geiler Typ.
Ja, du weißt, das geht heute nicht mehr, oder? So, begrüße mal natürlich ganz herzlich Stefan Effenberg. Stefan, hallo.
Hallo.
Stefan, auch da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut vor 25 Jahren. Du warst schon immer eiskalt in bestimmten Situationen. Guck mal hier. Weißt du noch? Gegen wen?
Stuttgart. Ich glaube, das 3-1. Ich glaube, sogar das Spiel und der Sieg hat uns nach Europa gebracht. Ja.
Und die Segel hast du dann damals auch. Ja?
Ja. Aber es macht schon die Experten, die hier die positiven Bilder gemacht haben.
Sag nochmal bitte. Hat untergegangen.
Also die Experten kriegen hier ihre positiven Bilder oder ist es ja, nur du, Zufall?
Nein, du kommst ja nicht jede Woche. Also, okay. Okay. Darfst du natürlich gerne.
Also, okay. Alles klar.
So, es ist ein bisschen warm noch, wir haben noch Sommer, es gibt eine Erfrischung wie immer. Keine Angst. Alles alkoholfrei. Und dann ist natürlich Laura auch dabei. Schönen guten Morgen, Laura.
Herzlich willkommen. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Ja, man muss sagen, nicht nur die Experten bekommen die schönen Bilder, nein, auch der Moderator bekommt noch ein schönes Bild. Ne? Vor 25 Jahren Thomas Helmer, man erkennt ihn sofort wieder. Also erstmal das Freistoßtor gegen den SC Freiburg. Sieht schon gut aus.
Was lachen denn, was lacht ihr beiden denn? Wer
Freistöße schießt. Aber trotzdem. Helmer, bravo.
Also, was meinst du, was das mich gekostet hat, dass die Mauer auseinandergegangen
ist? Was war das, 6-1, 7-1?
Laura, bitte. Ach, Thomas, du musst schon einiges durchmachen jetzt am Morgen. Ne? Also deswegen schnell vom Thema ablenken. Wir haben natürlich auch noch andere Themen, die wir besprechen wollen. Einiges los, DFB-Pokal endlich rollt der Ball wieder. Und man muss allerdings auch sagen, beim ein oder anderen Bundesligisten, da hoffen zumindest die Fans noch, dass da was passiert auf dem Transfermarkt. Groß natürlich der FC Bayern da im Gespräch. Leroy Sané, großes Fragezeichen da hinten. Das Thomas hat es schon gesagt, Ivan Perisic, also womöglich die Notlösung, so nennen wir es jetzt einfach mal. Deswegen auch die Frage der Woche. Hat der FC Bayern keine echte Transferstrategie? Also sie dürfen wie immer mitbestimmen bzw. mitmachen. Unter sport1.de im Live-Blog finden Sie da nämlich auch das Live-Voting. Also klicken Sie sich da mal rein, diskutieren Sie mit. Auch unter Twitter und im Facebook ist das Ganze möglich unter dem Hashtag DOPA. Oder rufen Sie uns an 01379 011 011. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.
Danke, Laura. Sandro, du darfst schon mal Platz nehmen, bevor wir gleich mit den Bayern weitermachen. Wie versprochen, gehen wir erstmal nach Gelsenkirchen. Da steht Oliver Müller. Olli, lange nicht gesehen. Grüß dich.
Kann man sagen, guten Morgen nach München.
Erzähl, was ist los heute auf Schalke?
Ja, der große Schalke-Tag. Das ist ein Tag, der die Massen anzieht. Man sieht sie hier im Hintergrund. Sie strömen. In wenigen Augenblicken wird die Veranstaltung, das ist ein Tag der offenen Tür, hier rund um die Arena eröffnet werden, offiziell von Jochen Schneider. Und es wird natürlich besonders spannend sein. A, wie geht Jochen Schneider, der Sportvorstand, mit dem Thema Clemens Tönnies um? Und B, natürlich, wie gehen die Fans damit um? Jochen Schneider hat gestern im Rande des DFB-Pokalspiels bei Drochtersen-Asseln schon gesagt, also es soll ein Tag werden, an dem auch kontroverse Gespräche geführt werden. Und wir werden denen nicht aus dem Wege gehen. Klar ist, dieses Thema Clemens Tönnies, dieses Thema Rassismus, überschattet die komplette Situation beim FC Schalke 04. Die Fans haben sich gestern stark positioniert und möglicherweise werden sie das heute auch hier auf den Schalke-Tag tun.
Olli, erstmal vielen Dank für die erste Einschätzung. Schau mal, ob Clemens vielleicht sogar da ist. Wir sind sehr gespannt. Kommen später nochmal zu dir. So, jetzt aber machen wir weiter mit dem deutschen Meister. Und Sie erinnern sich, im Februar war der Präsident hier zu Gast bei uns im Doppelpass und hat Folgendes gesagt.
In unserer Transferpolitik haben wir dieses Jahr beschlossen, nicht zu klotzen, aber nächstes Jahr. Mhm. Und der Engländer klar, würde sagen, it's more to come. Mhm.
Ja.
Wenn Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Aber das
Problem, sag doch mal.
Aber
sag
das doch mal. Sag.
Uli Hoeneß also, wie gesagt, Anfang des Jahres bei uns im Doppelpass. Bisher ist ja nicht viel passiert. Hernandez, okay, für 80 Millionen, scheint auch wieder fit zu sein. Sané, jetzt verletzt, sehr, sehr fraglich. Und Perisic soll jetzt auf jeden Fall aber kommen. Ist das genug, um den Titel zu verteidigen oder andere Titel zu holen? Das ist die große Frage. Wer hat bei den Bayern bisher geschlafen?
Wenigstens beim Maßkrug schieben. Punktlandung. Die ausgelassene Stimmung beim bayerischen Mehrkampf ließ sicher den ein oder anderen Fehlschlag vergessen in Sachen Transferbemühungen. Dennoch, was gibt der Markt noch her? Was können die Bayern rausholen für sich? Zwei echte Volltreffer sollten sie beim Meister schon noch landen. Na gut, dann wenigstens einen. Aber wenn wir wüssten, was die Bayern-Bosse noch so alles in petto haben, gäbe es sicher keine Spekulationen. Immerhin. Lucas Hernandez trainiert inzwischen mit der Mannschaft, fragt sich nur, was er drauf hat.
Er ist Weltmeister.
Aber rekonvaleszent nach Knieoperation. Bei Hernandez aber hat Vereinsarzt Müller Wohlfahrt grünes Licht gegeben. Wird er das auch tun beim angestrebten Königstransfer? Denn Leroy Sanés Knie hat's viel schlimmer erwischt. Und im Jahr 2019 wird der deutsche Nationalspieler ganz sicher nicht im Trikot des FC Bayern auflaufen. Dafür höchstwahrscheinlich Ivan Perisic. Lange bewährte Offensivkraft in der Bundesliga. Allerdings inzwischen 30 Jahre alt. Besser der Kroate als nix? Jedenfalls kann man da schon mal fragen. Ist Perisic mehr als nur ein Alibi-Transfer?
Jörg, deine Einschätzung zu unserer These?
Naja, der Perisic hat Uli Hoeneß mit Sicherheit nicht gemeint, als er hier in der Sendung sagte, wenn sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben. Zum damaligen Zeitpunkt war, glaube ich, Hernandez auch noch nicht hundertprozentig sicher. Nee. Und Pavard bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, die beiden waren auf jeden Fall zumindest schon mal ante portas. Perisic hat definitiv nicht dazu gehört, weil diese Verpflichtung, glaube ich, ist tatsächlich als Notlösung zu sehen, weil eben Sané jetzt nicht klappt.
Woran hakt es, Stefan? Insgesamt, meine ich.
Also als Notlösung weiß ich nicht. Perisic ist ein herausragenden Spieler. Ja? Und auch eben im Bericht wurde gesagt, er ist schon 30. Also das heißt auch nichts wirklich im Fußball. Ja, ich bin mit 30 zum FC Bayern gekommen und wir haben große Erfolge gefeiert. Ich glaube, aus der Situation heraus wird der FC Bayern natürlich an weiteren Transfer arbeiten. Und wenn das Ergebnis dann Perisic ist, würde ich das sofort unterschreiben. Also ich würde das total positiv finden.
Aber spricht er für den Umbruch?
Nein, nicht für den Umbruch. Also ja, der Umbruch wurde, ja, der wurde ja im letzten Jahr schon vorangetrieben mit den Abgängen vor allen Dingen. Robben Ribéry nehme ich da mal heraus. Und es wird die nächste Welle kommen des Umbruchs. Und er steht nicht dafür, aber du hast sofort einen erfahrenen Spieler, der dir sofort weiterhilft. Darum geht's.
Also Perisic wird mit Sicherheit kein Spieler sein, der den FC Bayern in die Zukunft führt. Allein wegen seines Alters schon nicht. Dass Perisic ein guter Spieler ist, bin ich zu 100% bei dir. Der war der laufstärkste Spieler der WM 2018, hat im Halbfinale getroffen, hat im Finale getroffen, hat bei Inter Mailand in 4 Jahren, ich glaube, 130 Spiele gemacht, also 30 Spiele im Schnitt. Das ist schon ein sehr guter Spieler. Aber ich glaube nicht, dass er noch der Spieler ist, der auch in der Champions League den Unterschied macht. Und dass es kein Zukunftstransfer ist, sieht man allein schon daran, dass er ja für ein Jahr ausgeliehen wird. Das heißt, wenn es funktioniert, kann man ihn kaufen für ein relativ kleines Geld.
Das ist aber kein Risiko dann in dem Sinne.
Das Risiko ist relativ gering.
Ja.
Trotzdem bleibe ich dabei, dass Perisic nicht gekommen wäre, wenn Sané geklappt hätte.
Du schmunzelst gerade so. Du wärst froh, wenn er zu dir käme, ist klar. Ne? Aber
naja, gut, wir spielen in der Raute, also von daher, wir sind...
Hast keine Position für ihn?
Nein, aber ich glaube, dass es aus der Situation geschuldet ist, was jetzt den Transfer betrifft. Und dass es jetzt auch nicht als Notlösung zu sehen ist, sondern es ist wirklich ein guter Spieler, ein herausragender Spieler, der die Bayern definitiv verstärken wird, wenn es dann auch so weit kommt. Natürlich aus der Situation heraus geschuldet, wahrscheinlich mit Leroy Sané. Ja.
Kommt es für dich ein bisschen panikartig vor, oder... Überlegt.
Naja, ich meine, ich glaube, dass die Uli vier Monate ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ne? Ich glaube, die ganze Transferpolitik hat er sich ein bisschen einfacher vorgestellt. Und jetzt ist es so, jetzt kriegen sie langsam Druck. Ich glaube, dass der FC Bayern auch mit dem nur vielleicht Perisic-Transfer, dass es trotz allem zu wenig ist. Der Kader ist nicht groß genug für vor allem auch international, für auf 3
Wettbewerbe. Also allein in der Breite schon, meinst du?
In der Breite muss man sich, und das hat Borussia Dortmund Bayern weit voraus, sie haben sie richtig gut aufgestellt, sind in der Breite gut aufgestellt. Und ich glaube, dass da der FC Bayern Druck kriegt, aber der Brazzo wird, also darf man ja nicht mehr sagen, aber der Brazzo wird er schon machen.
Wieso darf man das nicht mehr sagen?
Ja, man darf ja Brazzo nicht mehr sagen.
Ach, so ein Quatsch.
Ja.
Also ich habe ihn gestern noch so angeredet, hat nichts dagegen.
Mache ich jetzt auch wieder. So, Brazzo, mach was.
Nein, der FC Bayern muss natürlich auch, wenn sie Perisic verpflichten sollten, noch mehrere Leute holen, ganz klar, um eben den Ansprüchen gerecht zu werden. Sie haben den Anspruch, auch weit in der Champions League zu kommen. Und das wird so nicht funktionieren. Das muss man Stand heute ganz klar sagen.
Warum wirkt es denn so schwierig für die Bayern?
Ja, die anderen Vereine haben natürlich enorme Möglichkeiten, vor allen Dingen in der Premier League, das wissen wir, durch die TV-Gelder. Haben sie natürlich eine ungeheure finanzielle Kraft. Und das spürt gerade der FC Bayern, dass es nicht mehr so ist wie vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren, sondern dass sie wirklich klotzen müssen, um überhaupt einen Transfer über die Bühne zu bringen.
Ja. Aber eigentlich ist da genug Zeit, ne?
Ja, eigentlich ist auch genug Geld da. Die Bayern sind ja nach wie vor der viertumsatzstärkste
Verein in der Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass die gesamte Premier League jetzt den Bayern enteilt wäre. Der FC Liverpool ist in einer ähnlichen Größenordnung tätig, hat aber natürlich eine bessere Strategie gefahren in den vergangenen Jahren und hat bereits jetzt einen Kader. Die Engländer sind ja auch noch so selbstbewusst, dass sie ihre Transferliste bereits am 8. August geschlossen haben. Mhm. Es gibt natürlich jetzt, der Markt ist dadurch etwas entspannter. Das gibt den Bayern womöglich die Chance, dort zu etwas besseren Preisen Spieler zu bekommen. Aber insgesamt sieht man natürlich, dass Liverpool, die zum Beispiel in diesem Jahr lediglich für 1,2 Millionen Nachwuchsspieler verpflichtet haben, sich in den letzten 3-4 Jahren einfach besser aufgestellt haben. Und bei Manchester City sieht man das genauso. Und wenn man die Eröffnungsspiele in der Premier League gesehen hat, die beiden Mannschaften, also wenn die Bayern frühzeitig wieder auf eine dieser beiden Mannschaften in der Champions League treffen sollten, wird es verdammt schwierig.
Wir müssen gar nicht nach England schauen, weil auch in der Bundesliga Borussia Dortmund in meinen Augen besser eingekauft hat, haben Stand heute als FC Bayern.
Aber warum hat der FC Bayern keine Idee oder nicht die richtige Idee, Stefan?
Da musst du denn Uli Hoeneß einladen, Karl-Heinz Rummenigge und Bratzo.
Aber du kennst den Verein gut genug, Mario. Jörg ist nah dran.
Ja, sie werden mit Sicherheit ihren Plan gehabt haben, logischerweise. Also das kann man denen ja nicht absprechen. Dafür sind es Vollprofis und sie wissen auch, was sie tun. Aber in diesem Jahr haben sie sich anscheinend sehr schwer getan. Und wenn du diese Abgänge, Robben und Ribéry, sage ich ja immer...
Aber es war ja klar, dass sie
aufhören. Dass sie irgendwann aufhören, beziehungsweise den Verein verlassen. Das waren ungeheure Waffen, die sie hatten noch auf der Bank. Ja, da, wenn die Tafel hochging, ich meine, du kennst das, 75. Minute und Robben und Ribéry kommen rein. Das ganze Spiel hat sich verändert. Und diese Abgänge, das haben sie Stand heute nicht auf der Bank. Und ich glaube, das ist die große Gefahr für den FC Bayern.
Vielleicht hat aber auch der FC Bayern einen Fehler gemacht. Sie haben viel zu lang immer gesagt, na, wir werden keine 70, 80, 90, 100 Millionen für einen Spieler ausgeben. Ja. Der Markt ist mittlerweile so, wenn du einen richtig guten Spieler haben willst, musst du auch mit 80 oder 100 Millionen musst du ausgeben. Und vielleicht hat man sich da einfach auch ein bisschen verspekuliert, dass man vielleicht, wie es Uli ja gesagt hat vor ein paar Monaten, vielleicht haben sie wirklich ganz viele Spieler an der Angel gehabt, die aber vielleicht zu einem Preis gekommen wären, die der FC Bayern vielleicht nicht bereit war zu bezahlen. Vielleicht hat man da einfach einen großen Fehler gemacht und gesagt, wir geben nicht so viel Geld aus und jetzt müssen sie dieses Geld ausgeben. Und vielleicht ist jetzt das eine oder andere, wo sie vielleicht vor 3-4 Monaten gedacht haben, den kriegen wir sicher für vielleicht kleineres Geld. Vielleicht ist der eine oder andere Spieler dann für viel Geld oder mehr Geld woanders hingegangen. Vielleicht haben wir sich da ein bisschen verspekuliert.
Also der FC Bayern hat ja auf den Flügeln zwei gute Spieler mit Coman links und Gnabry rechts, die sicherlich in diese Rollen reinwachsen können, aber sie sind noch nicht ganz so weit, wie Ribéry und Robben gewesen sind. Das sind ja Superstars gewesen, die über ein Jahrzehnt den Fußball des FC Bayern...
Aber es sind nur zwei, wie du selbst schon sagst.
Fußball des FC Bayern geprägt haben. Wenn man bei dieser Personalie Sané bleibt, muss man sich die Frage stellen, ob es nicht ein Fehler war oder warum es so gekommen ist, dass man ihn nicht vor 3 Jahren vom FC Schalke verpflichtet hat, für 50 Millionen festgeschrieben damals. Der FC Bayern war dran, es war sogar so weit, dass nach dem Pokalfinale 2016 Sané mit der Mannschaft in einem Club in Berlin gefeiert hat. Das stand also wirklich ganz, ganz kurz davor, perfekt zu werden. Warum es dann nicht geklappt hat, möglicherweise lag es an Guardiola, der ja vom FC Bayern dann zur City gewechselt ist und den Spieler mitgenommen hat. Trotzdem, er war verfügbar vor 3 Jahren für 50 Millionen und jetzt rennt man für 100 mehr und ein horrendes Gehalt hinterher. Man hätte ihn sicherlich
noch dazu können. Ne?
Mhm. Möglicherweise war der Gedanke dahinter, ja, der Junge ist 20, der kommt ja nicht zum Spielen wegen Robben und Ribéry. Aus heutiger Sicht muss man sagen, so oft wie Robben und Ribéry verletzt gewesen sind, hätte der heute wahrscheinlich schon 60 oder 80 Bayern-Spiele.
Also hat man doch zu lange gewartet, wenn ich die richtig verstehe.
Oder? Genau.
Glaubst du, das Thema ist dann beendet? Jetzt durch die Verletzung?
Ich glaube nicht. Also ich glaube sogar, dass der FC Bayern versucht hat, ihn trotzdem noch zu verpflichten, vielleicht für ein geringeres Geld und gewisse Nachzahlungen an Einsätzen gekoppelt. Nur Manchester City hat ja gar keine Not, das zu machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass das in dieser Saison noch passiert. Aber dass sie es weiter versuchen werden, weil sie waren sich ja sehr, 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 sehr einig mit der Sané-Seite. Es hat ja vor einer Woche sah es ja danach aus, als wenn das im nächsten Moment passieren würde. Es hing nur noch an der Ablöse, nur noch in Anführungszeichen, mit Manchester City.
Bist du sicher?
Ich bin sehr sicher sogar. Und,
warum bist du so sicher?
Und weil wir ja recherchieren und weil die Kollegen gute Informationen haben. Es schien alles darauf hinauszulaufen. Also es war noch nicht perfekt, aber es war auf einem sehr, sehr guten Weg in diese Richtung. Und ich glaube, dass es der FC Bayern nochmal probieren wird nächstes Jahr, weil ich mir nicht sicher bin, ob Sané wirklich bei Manchester City verlängern wird. Ich glaube eher nicht.
Aber wer hat das Veto dann eingelegt? Man City oder?
Naja gut, ich hab's ja gerade gesagt, die Ablöse war
du weißt es?
Noch sehr weit auseinander. Man hat aber geglaubt, dass man sich einigen kann. Und dann kam halt dieses ominöse Spiel, dieses Supercup-Spiel, Charity Shield, gegen den FC Liverpool, wo Pep Guardiola Sané einsetzt, was der FC Bayern definitiv nicht wollte. Warum er das getan hat, wird möglicherweise sein Geheimnis bleiben. Er schwadroniert jetzt ein bisschen rum. Sané hätte ihm nicht gesagt, dass er gehen will. Wer es glaubt, wird selig, sage ich jetzt mal. Guardiolas Aussagen sind mit großer Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, dass er mittlerweile auch nicht mehr ganz so viele Freunde in München hat, wie er immer behauptet.
Ja, aber also.
Aber da muss ich aber
Sané war ja noch Spieler von Man City. Genau, also dann kann der Trainer sehr wohl sagen.
Aber es ist ein Transfer in der Entwicklung und man hat den Wunsch vorliegen, es möglicherweise nicht zu machen.
Aber grundsätzlich will ein Spieler immer spielen und ein Trainer, glaube ich, hat sehr wohl die Macht zu sagen,
Spiel nicht
einsetzen. Wir stellen. Also wir dürfen auch nicht vergessen, es geht um Titel. Und das war jetzt ein englischer Supercup und Pep jetzt als Trainer hat für sich den Anspruch, gegen Liverpool auch in diesem Prestigespiel, dieses Spiel gewinnen zu wollen.
Ja.
So, und dass er dann die bestmögliche Aufstellung.
Also Guardiola da irgendwas vorzuwerfen, also das ist ja absoluter Schwachsinn. Meiner Meinung nach dieser Verletzung jetzt, die ja langwierig ist, bin ich der Meinung, dass der Spieler sehr wohl in seinem Umfeld in England bleiben soll, dort die Reha machen, den Aufbau machen. Er bekommt ja auch die Unterstützung von den Spielern, auch vom Trainerteam. Mhm. Und von daher, der Angriff von Bayern München wird wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal passieren, aber dann vielleicht auch zu veränderten Zahlen, sage ich jetzt.
Warum nicht jetzt, Stefan?
Ja, ist ja logisch. Er hilft ja nicht sofort. Und die Gefahr ist ja erstmal, du musst ja erstmal in die Reha reinkommen und dann darfst du auch keine Rückschläge haben. Es sind zu viele große Gefahren nach so einer Verletzung. Also da wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit der Verpflichtung.
Aber überraschend ist es natürlich schon. Wir haben gerade über Robben Ribéry gesprochen. Ich meine, es ist jetzt seit anderthalb Jahren ist den Bayern klar, dass die beiden zum vergangenen Saisonende gehen würden und dass man dann so in diese Sommerpause reingeht und so rauskommt, wirft natürlich dann kein gutes Bild auf die strategische Planung. Ja, auch wenn du sagst, das sind alles Vollprofis, vielleicht gibt es aber auch auf diesen Positionen, da müssen ja eigentlich die allerbesten Vollprofis arbeiten.
Dazu passt
international die Besten.
Ja, ja.
Da bin ich halt nicht ganz sicher.
Ja, da muss man vielleicht die Ziele korrigieren und sagen, international in diesem Jahr wollen wir aber mitspielen, aber der Anspruch ist nicht, den Titel zu gewinnen.
Vielleicht passt dazu natürlich, was ihr gesagt habt, mit der Strategie auch. Auf einmal sind da wieder zwei oder müssen zwei bleiben, mit denen man gar nicht rechnet. Also Boateng und Sanchez werden wohl nächste Saison auch noch für den FC Bayern wieder spielen. Das besprechen wir gleich, was da passiert ist. Und vorher haben Sie wie immer die Chance bei uns, richtig viel Geld zu gewinnen. Viel Glück. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen. Der erste Check24-Doppelpass in der neuen Saison. Am Pokalwochenende. Wir haben über die Bayern eben schon gesprochen. Jerome Boateng. Jörg, du hast heute geschrieben. Er hat sich entschuldigt.
Ich habe ihn zitiert. Genau.
Ist wieder voll dabei. Ist vielleicht einer bisher der Gewinner der Vorrunde, Vorbereitung?
Auf jeden Fall eine große Überraschung, weil gefühlt war er ja schon verkauft eigentlich. Also spätestens nach den Aussagen von Uli Hoeneß bei der Feier im Münchner Rathaus, als er eben öffentlich empfohlen hat, sich einen neuen Verein zu suchen. Aber Boateng hat Vollgas gegeben, hat im Urlaub trainiert, hat vom ersten Training an wirklich überzeugt, hat in allen Testspielen überzeugt, schon in den USA. Und hat jetzt zu Recht wieder eine faire Chance. Also ich gehe fest davon aus, dass er morgen in der Startelf stehen wird.
Hättest du damit gerechnet?
Nee.
Warum nicht?
Ja, wenn du gesehen hast, wie die letzten Monate abgelaufen sind, Jörg hat es gerade gesagt, was Uli auf dem Rathaus gesagt hat. Ich meine, da kannst du nicht davon ausgehen, dass er hier bleibt. Er war selbst sehr unzufrieden. Ich glaube, er hat das alles auch ein bisschen vorangetrieben. Er wollte, glaube ich, auch.
Er hat sich ja so ein bisschen verweigert, hatte man den Eindruck so.
Oder? Genau. Und er wollte auch so ein bisschen, vorangetrieben, dass er weg wollte. Und vielleicht wollten auch keine Ahnung, weil er letzten Monat nicht gespielt hat. Aber jetzt ist ja alles gut, wenn er sich reinhängt. Ich glaube nicht, dass er vielleicht die ersten zwei, drei Spiele Stammspieler sein wird, weil Hernandez halt noch nicht 100% fit sein wird. Aber sobald der zurückkommt, wird es wahrscheinlich so sein, dass Süle, also für mich ist Süle sowieso gesetzt in der Innenverteidigung mit Hernandez.
Ich habe gestern Training gesehen, Abschlussspiel am Tegernsee. Und da haben Hernandez und Boateng in der Innenverteidigung gespielt. Das hat auch wunderbar funktioniert, also auch eine Option.
Natürlich ist es eine Option, aber ich glaube nicht, dass er der Stammspieler wird. Dafür ist Süle zu gut letzte Saison gewesen. Ist für mich auch ein gesetzter Spieler beim FC Bayern. Und Hernandez mit 80 Millionen wird man wohl auch nicht auf die Bank setzen.
Wie hättest du das mit ihm gehandhabt?
Mit Boateng? Hm? Ja, ich finde es genau der richtige Weg. Also der Spieler hat sich jetzt auch die Zeit genommen im Urlaub,
okay,
dann auch sich so vorzubereiten, so professionell, so top darauf vorzubereiten, dass er eigentlich am ersten Trainingstag auch seinen Ansprüchen gerecht wird. Und dementsprechend hat jetzt auch nochmal eine öffentliche Aussage dann auch getätigt, sich entschuldigt für das ein oder andere Verhalten. Das kommt auch vor, hat sich entschuldigt. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt ist er in der Konkurrenzsituation mit den anderen Innenverteidigern. Ich finde, das ist eine perfekte Ausgangslage, jetzt auch für die Ansprüche vom FC Bayern München, dann auch mit diesen Top-Innenverteidigern in die Saison reinzugehen.
Ja, und in diesem wird Die Situation hat sich ja komplett verändert mit dem Abgang Hummels. Das muss man natürlich auch sagen. Also mit dem Abgang Hummels, Borussia Dortmund, wussten natürlich auch die Verantwortlichen. Vielleicht sollten wir ein bisschen zurückrudern mit der Aussage Uli Hoeneß. Ne? Und das Gespräch wahrscheinlich gesucht, auch mit Boateng. Und von daher ist der Kampf eröffnet. Also ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als Backup in der Innenverteidigung, weil das ein herausragender Spieler nach wie vor ist.
Aber sie mussten trotzdem wieder umdenken, ne? Und was korrigieren im Prinzip?
Ja, nicht umdenken, aber sie müssen etwas korrigieren, was sie gesagt haben in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das sieht halt immer so ein bisschen komisch aus. Der Uli hat das gesagt, bezogen auf die Transfers. Dann hat er auf die Personalie Boateng etwas gesagt und es tritt nicht ein. Also, ist nicht einfach für die Verantwortlichen gerade.
Die Abwehr des FC Bayern ist natürlich wirklich exzellent aufgestellt mit diesen vier Innenverteidigern. Es wird darauf ankommen, dass wirklich jeder von ihnen eine faire Chance bekommt. Kovac ist in der Luxussituation wirklich nach Trainingsleistung
entscheidend. Wer ist denn der vierte für dich?
Momentan Pavard. Weil Pavard spielt für mich in der gesamten Vorbereitung nicht schlecht, aber irgendwie noch so ein bisschen so, als wenn er beim VfB Stuttgart wäre. Gehemmt, die Körpersprache passt nicht. Also der ist für mich momentan die klare Nummer vier in dieser Hierarchie. Was sich aber natürlich noch entwickeln kann. Ich meine, der ist 23 Jahre alt, der hat sicherlich ein großes Potenzial. Ich möchte jetzt nicht die Lanze über ihn brechen, bevor das erste Spiel gespielt ist. Aber momentan, nach meinen Eindrücken, ist er Nummer 4 in der Innenverteidigung. Aber was ich sagen wollte, wenn du die gesamte Abwehr siehst, Hernandez kann auch linker Verteidiger spielen. Da bekommt natürlich Alaba jetzt plötzlich einen ganz anderen Druck. In den letzten Jahren war er eigentlich immer gesetzt und plötzlich hat er jemanden, der ihm Konkurrenz macht. Also möglicherweise ist das auch leistungsfördernd. Pavard wiederum kann auch auf der rechten Seite spielen. Kimmich kann dafür ins Mittelfeld rücken, wo der FC Bayern ja auf der Sechserposition zwar einen brillanten Fußballer hat, aber eben halt keinen Abfangjäger in Thiago jetzt. Also von daher haben sie sehr, sehr viele Optionen, die sie in der Defensive auf jeden Fall stärker machen. Die Schwachpunkte, die ich momentan sehe, auch verletzungsbedingt links, rechts, liegen eher in der Offensive und in einem fehlenden Backup für Lewandowski.
Gut, der spielt aber immer, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, der ist ja nicht verletzt, oder? Hast du den schon mal?
Das stimmt, ja.
Ja, ist auch eine Kunst, ne, das hinzukriegen, musst du sagen. Als Stürmer kriegst du ja schon ein bisschen...
War auch nie verletzt.
Bitte?
Ich war auch nie verletzt.
Naja, aber daran sieht man schon, woran das hängt, ne? Lewandowski. Wenn man dann sieht, wie meinetwegen der FC Barcelona vorne aufgestellt ist, der jetzt noch Griezmann dazu geholt hat und ja sowieso ja. Messi hat, Suarez hat, noch
Dembélé.
Noch Dembélé. Also, und dann sieht man die Bayern, die halt an Lewandowski hängen, der jetzt auch keine 26 mehr ist. Also Fiete Arp ist wahrscheinlich noch nicht so weit. Du hast die Trainingseinheiten ja verfolgt.
Ja, auch überraschend gut, aber sicherlich nicht als ernstzunehmende Alternative zu Lewandowski. So weit ist er noch nicht.
Und auch dort ist natürlich der Markt so, dass man als Bayern München halt nur ins allerhöchste Schubfach greifen kann. Und wenn man dann, weiß ich, sich zum Beispiel Dybala anguckt, wäre das vielleicht noch eine Überlegung wert, aber... allein bei dem Spieler, habe ich jetzt gehört, muss man schon allein 30 Millionen Euro für irgendwelche Persönlichkeitsrechte bezahlen, die verkauft worden sind. Und das sind natürlich dann, das ist für die Bayern halt so, dass sie nur dieses obere Schubfach haben. Irgendwo darunter ist es für sie uninteressant. Da kann dann Sandro Schwarz zugreifen, aber...
Eins drunter, das wäre schön.
Und da ist man dann gleich im dreistelligen Millionenbereich.
Aber eigentlich stellt man sich ja selbst im Weg, ne, damit. Wenn man immer nur sagt, ich greife nur oben in die Schublade.
Ja, aber wenn man in der Champions League ganz vorne mitspielen will, dann muss man das tun. Und ansonsten kann ich da nur Stefan Effenberg recht geben. der ja eben schon so ein bisschen zum Ausdruck gebracht hat, dass die Bayern sonst ihre Ziele, internationalen Ziele, korrigieren müssten. Wobei, so einfach ist das wahrscheinlich auch nicht, als Bayern München zu sagen, wir wollen international mal einfach nur eine Saison mitspielen, oder?
Ja, ich glaube, wenn sie die Größe haben, geht das schon. Na, und ich glaube, wir sehen ja auch, wenn sich da nichts mehr tut groß auf dem Transfermarkt, dann ist es ja auch realistisch, wenn man sagt, wir wollen nicht um den Titel spielen, sondern wir spielen mit, wir wollen auch so weit wie möglich kommen. Aber der Anspruch kann nicht sein, wir wollen den Titel gewinnen. Ich glaube, das wäre in Ordnung, aber sie müssen es halt aussprechen. Also, dass sie den Kampf annehmen in der Meisterschaft, ist ja logisch. Ne?
Also was genau. FC Bayern definitiv nicht nochmal passieren darf, ist klar. Nochmal Achtelfinale ausscheiden, hat Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit Bild am Sonntag vor dem letzten Spieltag der Bundesliga gesagt. Das darf nicht nochmal passieren. Achtelfinale ausscheiden ist ein absolutes No-Go. Halbfinale ist das Minimum.
Ja, aber wenn sie nicht mehr auf dem Transfermarkt tätig werden, dann schiebt er ja schon das Ding rüber wieder zu Niko Kovac, der enorm unter Druck steht, aus den Möglichkeiten, die der FC Bayern hat, unglaublich viel machen zu müssen. Das funktioniert aber nicht. Ja, das ist meine Meinung.
Also, auf jeden Fall ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Die Bayern haben noch die Möglichkeit, den einen oder anderen Spieler zu holen. Wir haben Laura reingeholt in unsere Runde.
Schön bei euch hier übrigens, ne? Das erste Mal hier in der Runde.
Kuschelig. Also,
kuschelig, ja. Wir wollen Ihnen ein bisschen einen kleinen Überblick verschaffen.
Was Wechselkurs. Die heißesten Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
Wir wollen einen kleinen Überblick verschaffen, was so auf dem Transfermarkt los ist, was da schon passiert ist, was da vielleicht auch noch passieren könnte. Und dann natürlich der Fokus auf Bayern und Dortmund gerichtet. Vorher aber vielleicht ja auch noch ein Spieler, der auch hätte interessant sein können für den FC Bayern. Joao Felix nämlich, von Benfica Lissabon ja gewechselt zu Atletico. Und er war gestern im ICC Cup unterwegs gewesen gegen Juve. 126 Millionen hat es der Mann gekostet. Allerdings hat auch mal direkt 2 Tore erzielt. Die sehen wir hier. 19 Jahre jung, also vielleicht, da merkt man zumindest den Trend, junge Spieler, die gekauft werden, die aber dann eben auch schon ein paar Millionen kosten. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja, die Bayern, wir haben es ja eigentlich schon eben gesagt, Hernandez, Pavard und Arp, also die Neuzugänge gewesen. Jetzt eben mit Perisic, es wäre ja ein Jahr Leihe mit Kaufoption. 5 Millionen würden da nochmal dazukommen. Und wenn man dann das Ganze vergleicht mit Borussia Dortmund, dann muss man sagen, die haben ordentlich eingekauft. Allerdings, man hat eben auch schon im Pokalspiel oder auch beim Supercup gesehen, dass das richtig gut funktioniert. Also diese 4 Herren, Hummels, Schulz, Hazard und Brandt, also Hummels, Schulz und Hazard haben ja auch direkt im Pokal in der Startelf gestanden. Also es hat funktioniert. Brandt, der war einfach noch nicht fit genug, um da eben einzugreifen. Ja, und wenn man sich im Netz umschaut, dann wird eben viel diskutiert über Perisic, ob das jetzt die richtige Lösung ist, ob das die Endlösung ist oder nicht. Dann wird zum Beispiel hier ein Tweet, wenn Perisic eine Übergangslösung ist, bis Sané wieder fit ist, dann okay, aber als Endlösung für unser Flügelproblem ist das nicht akzeptabel. Weiter heißt es, der FC Bayern bekommt schmerzlich zu spüren, dass man transfertechnisch nicht mehr in der A-Liga spielt, eben weil man vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben möchte. Und dann noch etwas ganz Witziges, zumindest dann, wenn man nicht FC Bayern-Fan ist, von Sané zu Perisic, das ist wie ein Maserati-Probe zu fahren und am Ende ein Fiat Punto zu kaufen.
Wechselkurs. Die heißesten Transfers wurden präsentiert von Falkenreifen.
Ja, das war also. Vergleich ist nicht so ganz okay, muss man ehrlich sagen. Ne? Also an der Stelle. Nur, stellen wir nur, Borussia Dortmund hat Laura gerade angesprochen. Die haben es ja gezeigt. Ne? Die haben auch 100 Millionen ausgegeben. Aber dafür 4, finde ich, sehr gute Spieler geholt. Ne?
Ja, sie machen es einfach richtig gut. Und wenn man mal weggeht vom Kader, die Jungs, die dahinter stehen, mit Kehl, mit Matthias Sammer, mit Michael Zorc, dann ist das eine enorme Qualität und Fachkompetenz im Rücken der Mannschaft, die halt richtig gut arbeiten. Das muss man einfach akzeptieren. Und was sie auch in diesem Jahr wieder gemacht haben, ist außergewöhnlich. Sie waren letztes Jahr ein bisschen am Wackeln in der Defensive. Jetzt haben sie Hummels dazugekriegt, ein Megatransfer in meinen Augen für Borussia Dortmund, Schulz dazu bekommen. Also das sieht schon sehr, sehr gefestigt und richtig gut aus. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten am Freitag. Also es wird eine große Gefahr sein für Bayern München in dieser Saison in der Bundesliga.
Glaubst du das auch, Sandro?
Ja, sie haben das, was Stefan schon sagt, sie haben gerade den Nationalmarkt, haben sie sehr gut bedient jetzt auch mit den 4 Spielern dann auch. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass sie da einfach sehr gute Spiele haben für sich in den Reihen, eine sehr gute Analyse betrieben aus der letzten Saison heraus. Und deswegen, es wird sehr spannend. Es wird trotz allem, die Bayern wissen wir schon auch, wenn sie mal
auflaufen und wenn sie den Kader nochmal komplett bekommen, was sie dann auch auf dem Schläger haben. Das hat man letzte Saison dann auch gesehen in der schwierigen Situation. Aber wird extrem spannend, wird ein offener Meisterschaftskampf dann auch.
Also Dortmund hat noch einen weiteren Vorteil. Sie haben die Transfers alle frühzeitig getätigt. Das heißt, die Mannschaft war sehr frühzeitig fertig. Das heißt, der Trainer konnte mit der kompletten Mannschaft arbeiten, die neuen Spieler integrieren. Alles, was beim FC Bayern jetzt noch kommt, kommt natürlich quasi nach Ende der Vorbereitung und müssen im laufenden Spielbetrieb integriert werden. Das ist auch ein kleiner Nachteil im Vergleich
zu Borussia Dortmund. Wollten die Bayern diese Spieler nicht?
Die Spieler, die Dortmund verpflichtet hat?
Nee.
Also Hummels wollten sie offensichtlich nicht mehr, sonst hätten sie ihn nicht gehen lassen.
Genau. Ja.
Hazard stand irgendwann mal zumindest auf einer Liste. Ich glaube, es war nicht ganz so ernst. Und Brandt ist ja bekannt, dass es Bayern Interesse gegeben hat. Hat er ja vor kurzem auch nochmal erzählt. Warum es nicht zustande gekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, weil das auch das Interesse der Bayern letztlich dann nicht groß genug war, weil die Interpretation aus Münchner Sicht halt ist, dass das halt die Schublade da drunter ist. Und das muss man jetzt sehen, wie sich so ein Spieler wie Brandt entwickelt. Ich hätte mir auch sehr gut, ehrlich gesagt, im Kader des FC Bayern vorstellen können, mit seinen Fähigkeiten, seiner Variabilität und auch mit seiner Perspektive ist er noch ein junger Spieler. Aber offenbar ist bei den Bayern die Entscheidung gefallen, das reicht für uns nicht ganz. Und beim Hazard ist es halt der Falsche. Der andere Hazard ist zu Real Madrid gegangen. Das ist dann wieder die Schublade FC Bayern.
Ja, aber es ist ja auch immer die Frage, was will der Spieler? Es geht, also wir decken ja immer die Seite der Verantwortlichen
ab,
der Vereine. Es ist immer die Seite auch der Spieler. Und wenn Brandt sagt, bei Bayern München würde ich mich jetzt nicht 100% wohlfühlen, aus den Gesprächen heraus. Eigentlich wollen sie mich nicht wirklich, aber die Dortmunder setzen alles daran, mich zu verpflichten. Dann ist doch klar, wo er dann unterschreibt.
War das bei Mats Hummels auch so dann?
Ja, die Frage ist ja, ohne Dortmund abwerten zu wollen. Dortmund ist ein toller Verein, hat eine richtig tolle Mannschaft. Ich habe auch gesagt, dass wenn Bayern auf dem Transfermarkt nicht mehr tätig wird, dass wahrscheinlich dieses Jahr Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Ja. Ich glaube, dass auch viele Spieler in der Bundesliga, so wie Brandt, vielleicht überlegen, beim FC Bayern habe ich vielleicht nicht die große Chance, Stammspieler zu werden auf Anhieb. Die Spieler wollen ja alle spielen. Mein Brandt ist ein außergewöhnlicher Fußballer, für mich wirklich ein richtig, richtig guter Fußballer, aber dann kommt immer wieder der Kopf, es haben ja schon viele probiert, auch beim FC Bayern, die in der Bundesliga gewechselt sind zum FC Bayern und haben es dann leider halt nicht geschafft, weil vielleicht der Anspruch vom FC Bayern doch größer war. Und bei Borussia Dortmund sehen sie vielleicht die größere Chance, auf Anhieb auch Stammspieler zu werden.
Aber gibt es denn heute noch Stammspieler in dem Sinne für dich?
Naja. Nein,
es wird ja immer mehr rotiert.
Nein, für mich gibt es ja sowieso viele Dinge nicht mehr, was mit Fußball zu tun hat. Aber,
da kommen wir später drauf zurück wahrscheinlich.
Ja. Hoffentlich. Aber das sind einfach Dinge, wo ich sage, ich glaube, für ihn ist es vielleicht auch der richtige Schritt gewesen. Ne? Er hat vielleicht im Kopf, er hat Dortmund tolle Mannschaft, toll eingekauft. Dortmund sagt auch selbst, sie wollen Meister werden, sie wollen den FC Bayern angreifen. Und der Spieler selbst fühlt sich vielleicht nicht so hundertprozentig wohl, wenn er zum FC Bayern geht, weil der Kader doch auf diesen Positionen vielleicht auch zu gut besetzt ist. Um zu sagen, vielleicht spiele ich da nur 10 Spieler, aber bei Borussia Dortmund mache ich vielleicht 25 Spieler. Und da überlegt vielleicht der eine oder andere dann auch mehr und sagt, dann gehe ich halt eher zu Borussia Dortmund, weil da meine Chance größer ist zum Spielen.
Da wird es dann sehr interessant, was passiert dann mit Kai Havertz? Weil ich meine, dass der ein absolut herausragender Fußballspieler ist, das sehen wahrscheinlich auch die Bayern so, dass das die Qualität ist für Bayern München. Was macht dann dieser Spieler? Weil die Bayern müssen jetzt ja, da gebe ich Stefan Effenberg ja völlig recht, im Grunde diese Saison als so eine Art Zwischensaison betrachten und schauen,
dass sie... Aber das war ja letzte Saison schon so.
Ja, das war auch letzte Saison. Oder? Ja klar, sie sind im Achtelfinale dann ja auch ausgeschieden.
Gut, aber die sind auch deutscher Meister geworden. Und
gegen keine schlechte Mannschaft.
Also, und im Achtelfinale gegen Champions-League-Sieger Liverpool, also das war die härteste Nuss überhaupt. Ja. Also.
Gut, die eigenen Ansprüche des FC Bayern sind
Ich bin bei diesem Achtelfinale auch, da bin ich eher bei dir. Gegen Liverpool kann man kann man wirklich auch.
Am Ende sind die Champions League-Sieger geworden und jetzt haben sie 9 Punkte aufgeholt auf Borussia Dortmund, sind deutscher Meister und DFB-Pokal. Ja. Also wir müssen jetzt nicht so mal, als hätten die Bayern eine schlechte Saison letztes Jahr abgeliefert. Dass sie mit Sicherheit Dinge hätten besser machen können, das wissen die selber, 100%. So, und daraus werden sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber mit denen ist zu 100% zu rechnen nächstes Jahr. Und nicht, dass ich jetzt als Bayern-Fan hier rüberkomme, aber ich bin davon überzeugt.
Das ist ja, kannst du kurz durchatmen. Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. So, sind wir wieder zurück. Wie schätzt du das denn ein zwischen Dortmund und Bayern? Ist Dortmund näher rangekommen?
Wird man sehen, klar, jetzt reden, die haben sich super verstärkt, die Dortmunder, ist doch keine Frage. Aber es wird man dann sehen, was jetzt am Ende dabei rauskommt. Und nochmal, die Bayern wissen auch, dass noch was zu tun ist. Und das, was wir jetzt gerade jetzt auch schon in der Runde jetzt hier auch sehr analytisch besprochen haben, dass wir dann darauf achten werden, wie die Bayern darauf reagieren. Aber ich sehe das total spannend dann auch, was diesen Titelkampf angeht. Und nicht nur die beiden, also wir haben schon noch genügend andere Mannschaften. Und auch die Vergleiche mit Premier League. Also klar, Man City hat jetzt, glaube ich, 5-0 gewonnen jetzt das erste Spiel auswärts. Ja, das sind Top-6-Mannschaften, Top-7-Mannschaften in der Premier League. Aber jetzt, was abwärts ist, müssen wir jetzt auch nicht darüber reden, dass sie dann alle ein Weltklasse-Niveau haben, was die Premier League betrifft. Finanzmärkte, alles schön und gut, da haben die natürlich andere Voraussetzungen. So, aber was die Qualität, was des Spiels angeht, müssen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind, was die Bundesliga betrifft. Das steht fest.
Ja. Also das Abschneiden in den letzten 10, 15 Jahren, vor allen Dingen in der Euroleague, finde ich schon sehr,
bei den Top-Mannschaften, ja. Bei den Top-Mannschaften.
Naja, ja, wir reden in der Euroleague. Von der Bundesliga, also wir nehmen Platz wie auch immer, bis Platz wie auch immer rein. Aber wenn du die siehst, die uns in der Euroleague vertreten haben, bis auf Frankfurt letztes Jahr, hat mich gefühlt in den letzten 10, 15 Jahren nicht wirklich eine Mannschaft begeistert. Das war Eintracht Frankfurt und das ist natürlich zu
wenig. Das stimmt.
Also denn das Niveau Bundesliga nach wie vor sehr, sehr gut, also hervorragend. Zwei Mannschaften, die uns immer international gut vertreten, ist Bayern München und Dortmund. Und dann wird's dünn, finde ich.
Ja, und die scheiden dann aber aus gegen englische Mannschaften. Alle deutschen Mannschaften in der Champions League an englischen Teams gescheitert. Und das sagt schon etwas aus, finde ich.
Also mal gucken, wie sie sich dieses Jahr verkaufen.
Die Premier League ist, glaube ich, nochmal
eine
Stufe höher.
Ja, das glaube ich.
Von den Top-Mannschaften. Mit 100 bin ich bei euch.
Ja, aber darüber reden wir ja.
Was
wir reden
die Top-Mannschaften betrifft, definitiv. Aber was jetzt abwärts passiert, weiß ich nicht, ob die dann alle so besser sind als wir.
Aber den Vergleich haben wir ja auch nicht, weil die nicht in Champions League und Europa League gegeneinander spielen. Ganz einfach.
Komm, Jörg, lass uns ein bisschen über Mainz reden, oder? Über gestern, Pokal.
Ja, super Übergang.
Ja. So machen wir den Cut hier, weißt du? Fing eigentlich gar nicht so schlecht an gestern, oder?
Stimmt. Haben wir alle das Gefühl gehabt, dass in den ersten 30 Minuten, dass wir komplett...
Schau mal hier.
Alles im Griff hatten. Das war, glaube ich, sogar die vierte Torchance dann.
Die war ganz gut, deswegen haben wir die mal rausgesucht, oder?
Ja.
Was macht... Ja.
Viele gute Angriffe gestartet. Ersten 30, 35 Minuten. Und jetzt behindern sie sich noch beide in der Box dann auch, so was das Sichtfeld angeht. Dennoch haben wir, glaube ich, in den ersten 30, 35 Minuten alles im Griff gehabt, was das Spiel betrifft. Und müssen dann auch dementsprechend auch das Tor machen. Hat vieles einfacher gemacht. Und dann wissen wir alle, dass das dann auch so eine Dynamik genommen hat.
Habt ihr es vielleicht zu kompliziert gemacht? Kann man das so sagen? Guck, schau mal auf diese Szene. Es geht ratzfatz jetzt hier bei uns, wie du merkst. So, eigentlich alles gut, ne? Ball super abgefangen und dann? Fast Überzahl, nicht ganz.
Ja, muss noch mal querlegen. Also es ist ein guter Umschaltmoment und glaube, dass du dann einfach noch mehr Ruhe hättest haben müssen, in vielen Momenten in der Abschlusssituation, nochmal im letzten Pass, die Dinge sauber vorzubereiten. Das war das große Manko ab der 30., 35. Minute, dass wir dann trotz allem viele Angriffe hatten im letzten Drittel, aber nicht zum Abschluss gekommen sind oder dann auch zu überhastet in der Aktion waren.
Jeweils gut angefangen, in beiden Halbzeiten, zweite eigentlich auch, ne?
Ja, ich war gestern auch im Stadion und habe das Spiel gesehen. Drittligist Kaiserslautern natürlich mit der unglaublichen Kraft des Betzenbergs im Rücken. 40.000 Leute waren mal wieder da. Mario Basler weiß, wie die Stimmung da sein kann. Und die Mainzer haben sich so ein bisschen an ihrem eigenen Spiel ergötzt und dann irgendwann die Linie verloren. Und vor allen Dingen, als sie zurücklagen, ich glaube, das ärgert den Trainer wahrscheinlich am allermeisten.
Nee, erklär uns das Ergötzen nochmal. In Schönheit also, gestorben?
Ja, haben halt oder Spaß an sich selbst, an ihrem eigenen Spiel gefunden. Aber waren nicht scharf genug im Abschluss und haben dann durch einen meiner Meinung nach berechtigten Elfmeter den Rückstand erlitten und sind danach, haben sie dann vor allen Dingen dann ihre Linie verloren, haben dann nicht seriös weiter Fußball gespielt. Und da hat man dann Sandro Schwarz auch am Spielfeldrand doch regelmäßig sehr unzufrieden gesehen, nachvollziehbarerweise. Und da hat er sich dann, glaube ich, auch geärgert, dass er schon vor Monaten zugesagt hat für heute.
Nein.
Und vielleicht viel lieber bei der Mannschaft wäre.
Nein. Das gehört dazu. Klar hätten wir gestern gerne gewonnen und mit dem Sieg ist es immer angenehmer, hier zu sitzen. Aber es gehört dann auch dazu, die Termine so wahrzunehmen, wie sie dann sind.
Nee, ich meine nicht die Termine, sondern bei der Mannschaft zu sein an so einem Tag wie heute.
Er ist ja froh, dass er die Mannschaft heute vielleicht nicht sieht dann.
Oder so.
Nein. Gestern schon ein paar Dinge besprochen, also von daher alles gut.
Ja, alles geklärt.
Ja, nicht alles. Am Dienstag ist nochmal die Analyse, aber das passt dann.
Okay, gut. Dann zeigen wir die Szene gleich nochmal. Ich glaube, Sandro hat eine etwas andere Meinung. Du hast gesagt, es war für dich ein Elfmeter, was er uns dazu zu sagen hat und auch zur Ausführung. Alles gleich bei uns. Auf Schalke sind wir natürlich auch noch und nach uns ADAC GT Masters. Wir gehen schon mal rüber nach St. Croix. Hi von Adel Band. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Wollen uns vielleicht die entscheidende Szene gestern in Kaiserslautern noch einmal mit dem Trainer von Mainz 05, mit Sandro Schwarz, anschauen. Sandro, Jan-Christian Müller hat gesagt, für ihn ein glasklarer Elfmeter.
Ja, glasklar, aber berechtigt.
Berechtigt. Was sagt der Trainer?
Ich bleib dabei. Also für mich ist es kein Foulspiel.
Ja.
Es darf kein Kriterium sein, ob du die Dinge vorher besser regeln kannst, im individualtaktischen Fall, keine Frage. Aber jetzt hier in dem Fall ist ein Laufduell und Bello kriegt den Tritt hinten in die Achillessehne. Und ich sehe jetzt kein Foulspiel von Bello. Und dennoch müssen wir die Dinge anders regeln gestern. Und hätten wir auf einem anderen Weg dann auch das Spiel gewinnen können, definitiv. Aber in der Situation war es jetzt kein Elfmeter. Mhm.
Ich schiebe den Ball mal rüber zu Mario. Mario wollte ja mal Schiedsrichter werden selber.
Ja, wahrscheinlich. Ich muss es auch noch machen, wenn ich das weiter so sehe wie die Pfeife.
Das ist doch kein Elfmeter, bitte jetzt.
Also für mich ist es auch kein Elfmeter. Also man sieht, dass das Ball mit dem rechten Fuß zum Ball hin will. Wenn ich es richtig sehe, knickt er auch ein klein bisschen um vorher. Also aber er will zum Ball. Also er geht weder auf den Fuß, sondern so wie Sandro sagt. Für mich ist es kein Elfmeter. Aber da ist halt wieder, ne? Wir haben ja die
Es gibt keinen Videobeweis.
Genau, der hätte ja auch nichts gebracht. Hätten sie trotzdem 5 Meter gegeben wahrscheinlich. Ja.
Also es ist für einen Schiedsrichter natürlich sehr schwer zu entscheiden, weil der Schiedsrichter sieht möglicherweise, dass er ihn trifft.
Aber er ist ja nicht so weit weg, Jörg. Der Schiedsrichter ist relativ nah dabei. Schau, jetzt kommt er ja noch hinterher gesprintet. Warte mal.
Ja, wo ist
also er muss, da kommt
er. Schaffen.
Aber Freunde, wie soll das Elfmeter sein? Also jetzt mal ganz ehrlich, wie soll das Elfmeter sein?
Ich bin ja bei dir.
Also der Bälle jetzt mal, je länger ich die Situation mir anschaue,
sehe es auch so.
Muss ich aufpassen, dass mein Puls nicht hochgeht. Aber das ist, nochmal, wir müssen die Dinge anders regeln zu 100% gestern. Und das ist dann, wir müssen das Spiel anders gewinnen.
Also ich sage auch, das ist kein Elfmeter, aber schwer zu entscheiden für den Schiri.
Ja, genau. Sie sagen gerade, je länger Sie sich die Situation anschauen, es ist halt in Echtzeit natürlich
100%
völlig anderes. Und im Stadion in Echtzeit sah es ganz klar nach einem Strafstoß aus. Wenn man sich das wenn ich es mir in der Superzeitlupe angucke,
aber
kann man seine Zweifel haben. Keine Frage, kann man seine Zweifel haben.
Da bin ich beruhigt.
Fakt ist aber auch, dass natürlich im Vorfeld der Bell besser zum Ball steht.
Das hat Sandro ja gerade gesagt. Das kann man ja vorher besser regeln.
Genau.
Gibt es ja auch keine Diskussion. Aber es geht ja, die Entscheidung ist ja der Elfmeter. Und das ist für mich kein Elfmeter. Klar. Wobei für uns natürlich, FCK, klar, war es natürlich eine schöne Situation. Gibt es auch keine Diskussion. Aber ich habe es vorher auch schon gesehen. Ich habe die Szene gestern auch nur kurz gesehen. Es war gestern schon kein Elfmeter und heute genauso wenig Elfmeter.
Ich glaube, hätten Sie den Video Assistant, dann wäre er zurückgenommen worden.
Wahrscheinlich.
Aber mit dem menschlichen Auge das zu erkennen, ist brutal schwierig. Ne? Das war genau die Situation bei Borussia Dortmund in Uerdingen mit dem Handspiel. Das geht so schnell, das kannst du nicht mehr erkennen. Und jetzt kommen wir zum Punkt zurück, dass wir froh sind, dass wir den ja haben, diesen Video Assistant. Leider für euch nicht schon in der ersten Pokalrunde. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann mal eingeführt. Aber da sieht man mal die Bedeutung, dass er eben doch wichtig ist.
Gut, die Frage ist, wir wissen trotzdem nicht, wie er dann entschieden hätte. Ne? Vielleicht hätte er trotzdem Elfmeter gegeben, wie Mario schon sagte. Also muss man an der Stelle auch noch mal sagen. Echtzeit hast du gerade angesprochen im Start.
Der ist vorne dran. Der ist mit dem rechten Fuß vor dem Lauterer Spieler, will den Ball spielen und in dem Moment tritt er eben hinein. Kein Elfmeter, nie.
Komm, lass. Ja.
Ja, okay. Also, ich bin fertig.
Ja, du bist fertig. Stefan hat gerade noch mal für den Freitag die Szene angesprochen. Dann schauen wir noch mal drauf.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Mario, du weißt es doch. Mario, du weißt es doch. Da kommt der Ball. Reus macht ihn rein und jubelt erstmal gar nicht. Das ist doch schon mal. Was ist das für ein Zeichen?
Naja, er hat ja gejubelt, ne? Aber ja. Also ich habe die Szene, ich habe das Spiel gar nicht gesehen.
Verhalten, sagen wir mal.
Du meinst so. Handspiel bei. Ja, gut.
Er verschafft sich einen Vorteil, oder ja. Nicht? Oder doch?
Also, aber das ist ja die leidige Diskussion mit dem Handspiel.
Man sieht es natürlich schlecht. Guck mal hier, weil da zwei.
Ja, da stehen zwei vorne. Also der Schiedsrichter kann es mal gar nicht sehen, genau. weil er abgedeckt ist durch die zwei Spieler von Uerdingen.
Ja.
Vielleicht, man hat es gesehen, wie er den Ball geschossen hat, guckt er auch schon ein bisschen. Jetzt guck mal, wenn er schießt, guckt er direkt auch mal so ein bisschen zurück zum Schiedsrichter. Achtung, guckt er raus, Linienrichtung. Vielleicht an dieser Reaktion, aber. Da die Schiedsrichter alle nie Fußball gespielt haben, können sie das sowas natürlich.
Aber die Handregel wurde ja angepasst. Und nach der neuen Regel ganz, ganz klar, Handspiel, kein Tor.
Fertig aus. Eine Szene noch aus eurem Spiel? Nee, zwei haben wir noch. Komm. Und zwar dieses Foul. Ist okay, ne, Sandro, oder?
Ja. Was
sagst du?
Ist okay. Also da hat jetzt auch kein Mensch von uns gefordert, jetzt irgendwie nur eine rote Karte, sondern das ist ein Foulspiel. Gelbe Karte, geahndet, alles okay.
Ja. Hast du auch so gesehen, ne? Gott sei Dank.
Ja.
Gut. Dann das, ja, bleibt dir heute nichts erspart hier, das 0-2
alles gut.
Noch. Ne? Also eigentlich mal Eckball für euch, ne? Dann dieser Zweikampf hier. Sandro, sag mal was.
Ja, Umschaltbewegung natürlich, kurz vor Schluss ist dann natürlich nicht gut, muss man sagen. Eigene Standard, wirfst alles nach vorne. Dann kommt die diagonale Verlagerung dann auch und dann hier in den Zweikampf bis in der Überzahlsituation.
Aber was machen die beiden dann da?
Ja, der eine verlässt sich auf den anderen und hinten raus dann war es zu einfach dann auch, wie wir die Zweikämpfe führen. Gerade in der einen Überzahlsituation und 2-1, dann musst du regeln. Darfst nicht mehr rausdrehen lassen, sondern das musst du regeln in dieser 2-1-Situation. Und dann hast du das Gegentor verhindert, dann definitiv.
Du siehst ja besser, Sandro, aber bei mir fängt es ja schon an, dass ich weiß gar nicht, wer der Spieler war, der am 16 Meter stehen zwei lauterer Spieler vor ihm und er schießt, will trotzdem draufschießen. Also,
abkappen.
Ja, da muss er genau einfach mal einhaken, ne, und sich den Ball irgendwie nochmal rüberlegen. Aber wenn zwei Spieler vorne dran sind, da einfach, das ist auch eine Verzweiflungstat, einfach mal drauf zu ballern. Das muss ich einfach als Bundesligaspieler. Muss ich das einfach sehen. Das sehe ich so oft, dass die Spieler dann einfach halt trotzdem noch draufschießen, obwohl ein Spieler Press vorne dran steht. Und in der Situation, da sieht man es nochmal, kommen zwei laut, komm, einfach nochmal aufziehen. Die drehen sie beide weg. Dann laufen sie beide bis zur Mittellinie und dann schießt vielleicht sogar noch ein Tor. Aber gut, und dann das Zweikampfverhalten. Sandro, das muss man natürlich auch sagen. Das sind, also bitte, das ist ja. So habe ich früher Zweikämpfe gemacht.
In der Rückwärtsbewegung.
Wenn ich mal dahinter war.
Deswegen haben wir ihn nicht zurückgeholt.
Mario, ich hab doch gesehen, im Vorfeld der Sendung, der Mario hat die Eckbälle geschossen. Also von daher.
Nee, Mario sollte auch immer vorne bleiben.
Ja, ich durfte ja nicht mit so.
Der ist nie in der eigenen Hälfte gewesen. Mach dir keine Sorgen.
Nein, mir war das auch manchmal. Und Thomas und Stefan wissen das ja. Die sind ja beide bekannt gewesen für Kopfball. Aber dann, wenn ich 3-4 Ecken geschossen habe und die haben die Dinger nicht reingemacht, habe ich gedacht, schieße sie selbst rein, verstehst du?
Einfach. Manu, du hast eine sehr junge Mannschaft. Wie gehst du jetzt um mit diesem Pokal aus?
Ja, war natürlich schon gestern klar, ist der Frust groß, weil das Derby-Spiel dann auch verloren, genau. Dann auch, muss man schon dazu sagen. Das gehört auch heute noch dazu, morgen. Und dennoch, ab Dienstag gilt dann der Fokus mit den Videobildern, die wir dann besprechen, aus dem Lauternspiel. Der Fokus auf den neuen Wettbewerb, Bundesliga. Da gilt es jetzt daran zu messen, dann auch die Dinge besser zu machen in der Umschaltbewegung, auch in der Defensivumschaltung, das analytisch zu betrachten. Und jetzt aber nicht grundsätzlich werden, ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht grundsätzlich werden, aus dieser Niederlage heraus jetzt irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, was die Bundesliga-Saison betrifft.
Wie weit seid ihr davon entfernt, was dir vorschwebt?
Ja, das, was wir ersten 30, 35 Minuten gespielt haben, das ist schon unsere Art von Fußball, okay, dann auch. Ja, das ist, natürlich brauchst du schon auch dann die Belohnung, die Torerzielung dann auch in den bestimmten Momenten. Und wir wollen sehr aktiv spielen in der Arbeit gegen den Ball und sehr aktiv sein dann auch, was die Kugel betrifft, wenn wir sie am Fuß haben. Und das brauchen wir jetzt auch nächste Woche dann zum Start in Freiburg.
Also, Saisonauftakt nicht geglückt, ist richtig schief gelaufen, ausgerechnet auch im Derby, du hast es angesprochen. Für dich persönlich läuft es aber gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mal mitbekommen hast. Mit 2 Jahren Dienstzeit beim gleichen Verein gehörst du zu den etabliertesten in der Bundesliga.
Der drittjüngste Cheftrainer der Bundesliga ist schnell gereift. 2 Jahre im Amt und schon ein gestandener Coach, trotz Trainerbeben in der Liga. In der ersten Saison manchmal verschlossen, mittlerweile ein selbstbewusster Fußballpädagoge mit Persönlichkeit und Charisma. Sandro Schwarz ist ein streitbarer Teamworker. Mit Sportdirektor Ruven Schröder fetzt er sich regelmäßig. Trotzdem kooperieren die beiden als Einheit und setzen auf ein blutjunges Team. Aber wer ist eigentlich dieser Sandro Schwarz? Der junge Schwarz ist zwar in die erste Liga aufgestiegen, hat die zweite Liga als Spieler nie verlassen. 11 Jahre Profi, nur 5 Pflichtspieltore und hin und wieder eine strafbare Phrase.
Wir sollten schon noch die Kirche im Dorf lassen.
Sandro Schwarz, übrigens Busenfreund und früher mal WG-Partner von Marco Rose. Rose hat höher gespielt, Schwarz war dafür früher Bundesliga-Coach. In dieser Saison kommen übrigens neben Rose 7 Bundesliga-Neulinge als Trainer ins Oberhaus. Viele Etablierte sind plötzlich außer Mode. Der Trend geht radikal zum neuen Besen. Wir fragen daher einen alten Hasen, was bedeutet diese Entwicklung für die Liga? Herr Schwarz.
Mal gucken, was der alte Hase antwortet. Erstmal hätte ich gern 3 Euro von dir.
Wieso denn?
Ja, die Phrase.
Ach so. Oh, okay. Dann selbstverständlich werde ich bestraft. Das, was ich vor 20 Jahren gesagt habe.
Ja.
Unfassbar jetzt.
Ist für einen guten Zweck.
Ich bin aber froh, dass es keine Zinsen kostet.
Der hat den schönen Videoclip schon rausgesucht, dass er 3 Euro machen könnte.
Du kannst, mach euch so weiter. Wir haben noch mehr Phrasen für dich. Also, es kann noch ein bisschen teurer werden. Also, da ist die Frage nochmal.
Was bedeutet diese Entwicklung? Wenig damit beschäftigt und dennoch bekomme ich es natürlich mit, dass die ein oder andere Trainerentlassung jetzt auch gerade letztes Jahr zustande gekommen ist, auch überraschend zustande gekommen ist, auch zweite Liga oder dann auch Regionalliga-Bereich. Ja. Und ich fühle mich jetzt erstmal nicht als alter Hase und kann jetzt die Dinge auch so bewerten, wie es früher war. Ich glaube, das ist immer, das war früher schon so und glaube, die Jungs, ihr könnt es alle bewerten dann auch. Es geht darum, Spiele zu gewinnen und es ist heutzutage ja, auch so.
Es geht, läuft doch.
Ja, ja. Das ist so.
Aber das ist die einmal angefangen, ja.
Es ist so. Es geht darum. Und danach werden wir natürlich auch bewertet und natürlich dann aber auch über Entwicklung, über die Spielidee, die wir zu konzipieren haben für den Club und aber auch im Umgang miteinander, was die Führung angeht.
Aber wenn ich so an Dieter Hecking denke, Bruno Labbadia.
Gute Trainer, ganz ehrlich, das ist ein Top-Trainer. Das ist, ja. Und deswegen, ich glaube nicht, dass wir damit anfangen sollten, was jung und alt betrifft oder irgendwie sowas, sondern das sind auch, ob es ehemaliger Kicker oder nicht, diese Diskussion völliger Schwachsinn, ganz ehrlich. Ich finde, dass ehemalige Kicker herausragende Trainer sein können, genauso aber auch herausragende Trainer sein können, die jetzt vielleicht nur im U19-Bereich tätig sind. Meine Erfahrung ist auch, dass natürlich die Jungs, die selbst gekickt haben, schon ein Gespür dafür entwickeln können, dann auch im Umgang mit Menschen, im Umgang dann auch mit einer Mannschaft zu führen. Aber ich glaube, dass wir nicht mit Diskussionen anfangen sollten, was junge und alte Trainer, also Bruno Labbadia, beste Beispiel. Herausragende Arbeit, was der letztes Jahr abgeliefert hat mit VfL Wolfsburg. Und ich bin mir sicher, dass er auch wieder einen guten Verein finden wird. Ich hoffe es auch. Und weil es auch absolut verdient hat mit der Leistung, die er abgerufen hat.
Was glaubst du denn, muss ich in der heutigen Zeit, sage ich mal, also nicht wieder noch von früher reden, besonders gut als Trainer machen oder können? Hat sich ja geändert alles.
Ich glaube daran, dass du dieselben Eigenschaften, Mario und Stefan wissen es, du weißt auch, ich glaube, man braucht dieselben Eigenschaften auch wie früher. Und ich habe ja selbst dann, klar, auf dem anderen nur zweite Liga gekickt, aber
Du musst erstmal in allererster Linie mit Menschen umgehen. Das ist für mich elementar wichtig, dann einfach die Spieler dann auch eine Bindung herzustellen. Das heißt nicht nur den Gute-Laune-Bär zu spielen, sondern aber eine Bindung herzustellen, wo die Jungs einfach das Gefühl haben, der ist bei uns, der gibt Hilfestellung, der ist einfach bei uns. Und dann natürlich aber auch die Dinge dann auch so anzupacken in der Konsequenz, wenn man Dinge nicht funktionieren. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass das, was früher war, das ist immer noch gut. Also wir müssen nicht so machen, als würden wir die Dinge neu erfinden bei uns. Sondern,
aber es macht manchmal den Eindruck, entschuldige, ne? Bei dem einen oder anderen.
Ich weiß es, ja, kann sein, aber es ist nicht so. Also ich glaube, dass die Werte an sich, die verändern sich ja nicht. Also es wäre ja völlig behämmert, wenn sich Werte jetzt aufgrund von den letzten 30 Jahren irgendwas verändern würden. So, aber der Fußball entwickelt sich weiter. Inhaltlich, die Dinge werden sich weiterentwickeln, aber da muss man natürlich immer wieder für sich eine Idee entwickeln. Aber was Werte angeht und der Mensch betrifft, das ist genau extrem wichtig heute und früher auch extrem wichtig. Aber Mario Basler einfach zu führen, das war eine Schwierigkeit, gehe ich mal davon aus.
War ganz einfach.
Wie kommst du darauf?
Man hat mich nur machen lassen müssen, was ich wollte.
Du hast ja einen Trainer gehabt, der konnte ja, aber, gut. Aber, ne?
Frag nach Bob Rehagel.
Ja, aber um das geht's gar nicht. Ich glaube, dass am Schluss... so wie Sandro auch schon sagt, wir dürfen ja alles nicht komplizierter machen, als es ist. Also heute, also ich habe ja die letzten Jahre immer das Gefühl gekriegt, dass alles, was wir früher Fußball gespielt haben, das war ein Scheißdreck. Ja, was Franz Beckenbauer früher gespielt hat, war ein Scheißdreck. Heute ist natürlich das Moderne, ist natürlich wichtig. Ne? Wenn ich heute sehe, der Trainerstab ist beim FC Bayern rennen mehr Trainer rum auf dem Platz wie Spieler mittlerweile. Ja, die haben mittlerweile das iPad dabei auf der Bank sitzen sie, haben jetzt halt
Headset.
Kopfhörer, das Headset auf, sitzen 20 Leute. Alles gut, das ist natürlich der Fortschritt, aber deswegen haben wir ja früher nicht schlechter Fußball gespielt. Heute ist es so, da meinst du, ja, wenn sie, nehmen sie einen Bluttropfen ab und heute entscheidet halt so ein Kaste, ob der jetzt hat, der ist noch zu 60%, ist er belastbar. Ich habe da früher selbst am besten gewusst, oder Stefan oder du, oder Sandro ja auch. Wenn ich kaputt war, da bin ich halt mal zum Trainer gegangen, sei Trainer, ich fühle mich schlapp. Da sagt der Trainer, geh eine halbe Stunde laufen. Aber heute entscheidet ja der Blutstropfen, der in so einem Gerät dann hin und her geschüttelt wird. Und der sagt dann, oh ja, da müssen wir aber rausnehmen, weil...
Wie heißt das Gerät? Das
ist ein total spannendes Thema, was Mario sagt. Und ich glaube, das fängt dann aber auch bei uns eine Ausbildung an, was das NLZ betrifft. Also Spieler einfach in die Verantwortung mitzunehmen, auch in die Eigenverantwortung mitzunehmen, zum Trainer zu gehen und sagen, okay, ich bin heute platt.
Genau.
Und ich glaube, das ist schon ein springender Punkt, wo wir in die Ausbildung gehen müssen, was die Persönlichkeit angeht, was dort diese Entwicklung angeht.
Aber ohne, dass ich Angst habe, dass es eine Schwäche ist im Prinzip, oder?
Genau. Nein, es muss, Kommunikation muss ja immer eine Stärke sein. Das ist ja erstmal ganz klar. Und das muss auch natürlich dann auch so ausgebildet werden, dann auch im NLZ, dann gerade was die jungen Spieler betrifft. Und dann entwickeln sich, wie wisst ihr, dann entwickeln sich die Persönlichkeiten dann auch, genau, wo sie dann auch eine Eigenständigkeit haben. Trainer, es geht heute nicht. So, und mittlerweile ist es dann natürlich schon schwieriger, dann auch, dass die Jungs dann auch so einen Eigenantrieb haben und eine Eigenverantwortung haben sie schon, aber so einen Eigenantrieb haben, zu sagen, okay, es geht heute nicht.
Also früher bist du zum Trainer gegangen, hast gesagt, ich bin platt und warst darauf angewiesen, dass der Trainer dir glaubt oder eben auch nicht. Heute ist es alles nachweisbar.
Ja, nur früher bist du nicht mit 19 zum Trainer gegangen. Weil
also noch einmal gedacht, früher, dann zahlt ihr jetzt alle Platz. Hier ein.
Also ich glaube, dafür muss man auch ein gewisses Standing haben und ein gewisses Alter haben, um zum Trainer gehen zu können und zu sagen, Trainer, ich bin heute platt. Ich glaube, die Kommunikation ist das alles Entscheidende. Und die Werte haben sich ja nicht verändert. Das war früher so und das ist heute auch noch so. Ja. Natürlich mit Blutstropfen abnehmen und ja, du musst heute genau 20 Minuten laufen in dem Tempo und so. Das ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, das Menschliche, da sollte der Spieler zuerst stehen und dann kommt der Spieler. Und dann kommt das System mit der Philosophie. Und wenn du das zusammenpackst, dann kriegst du eigentlich eine ganz gute Mannschaft hin. Ja. Aber wenn du das Menschliche vergisst, und es gibt viele Trainer, die das nicht können, in der Menschenführung gut zu sein, die werden scheitern.
Machst du das denn auch sofort, warte, mit dem Blutabnehmen jeden Tag?
Nein, wir haben schon ein Controlling. Aber
das machen ja wirklich welche, ne? Also Vereine auch, jeden Tag, um zu gucken, wie belastbar ist der Spieler. Ne?
Ja, wir gucken natürlich schon auch, was Belastungsstörungen angeht, aber es ist schon wichtig, Kommunikation, das, was Stefan auch sagt, mit den Spielern einfach da reinzugehen in die Kommunikation und wie er sich fühlt und eine Bindung herzustellen, das ist elementar wichtig. Und dann kommt der nächste Baustein, dann kommt das Spiel, die Trainingsidee und so setzen sich die Bausteine dann auch zusammen im Umgang miteinander, ganz klar.
Ich glaube, das ist aber schon komplizierter für einen Trainer geworden ist, als es das vielleicht noch zu Zeiten war, als Mario Basler bei Otto Rehagel gespielt hat und dem dann gesagt hat, ich fühle mich heute nicht so. Denn es sind inzwischen ja viel kürzere Zeiten, die ein Trainer auch mit den Spielern zusammenarbeitet. Also die persönliche Bindung aufzubauen ist schon komplexer. Die Kader sind viel größer, als sie vor 15, 20 Jahren noch waren.
Ja.
Die Beraterszene hat sich total geändert. Die Medienlandschaft, vielleicht jetzt noch nicht in Mainz. In Mainz ist es noch wirklich relativ geschützt und relativ easy noch für einen Trainer. Da hat Sandro.
Naja, so.
Sie haben alles im Griff dort. Sie haben uns ganz gut im Griff da. Und wenn mal was nicht läuft, dann ist Sandro Schwarz auch einer, der dann halt direkt zum Hörer greift und das auch klar kommuniziert, finde ich super. Aber das ist natürlich an anderen Standorten viel komplexer, die Anforderungen auch, was die Medienlandschaft angeht. Und natürlich die Spieler aus aller Welt mit den unterschiedlichen Mentalitäten und der kurzen Verweildauer im Verein ist schon ein unglaublich anspruchsvoller Job geworden, dieser Trainerjob. Und dann kommt noch dazu, dass man halt auch ein großes Team, ein Trainerteam ja auch noch anzuleiten hat. Also man muss da auf sehr vielen Ebenen sehr gut sein. Und die richtig Guten setzen sich dann halt wie Sandro Schwarz in Mainz dann auch durch.
Nein, aber ich kann ja meinen ersten Tag kann ich ja nicht so anfangen, indem ich mir Gedanken darüber mache, dass ich nur 8 Monate vielleicht hier bin. Also wenn ich das mache, dann bin ich nur 4 Monate da.
Ja, das merkt doch jeder davon.
Ja, also ich darf mir, sondern ich muss ja den ersten Tag so beginnen oder dann die Vorbereitung so beginnen, dass es dann nur um die Mannschaft geht, nur um diesen Spieler geht und so zu sein, wie man ist. Und keine Rolle zu spielen, einfach so zu sein, wie man ist, was als selbst wichtig ist. Das ist, ich habe es in der Trainertagung jetzt auch erzählt, beim Trainerkongress in Kassel. Der größte Blödsinn ist einfach, sich vor eine Mannschaft zu stellen und irgendeine Rolle zu spielen. Das ist der größte Blödsinn, sondern einfach so zu führen, wie du fühlst. Und du kannst auch Fehler machen.
Ja, und das eine ist das Sportliche und das andere ist wirklich das Menschliche. Ich beziehe das mal ein bisschen auf meine Person. In Paderborn, das eine Sportliche beurteilen ja auch dann die Medien, logischerweise. Das andere ist das Menschliche. Mich haben 3 Spieler angerufen vor 4 Monaten, als es darum ging, eventuell den Ex-Spieler, den Verein zu wechseln und haben mich um Rat gebeten. Ich glaube, das ist die Schiene. Das ist das Menschliche, das du auch aufbaust.
Größte Kompliment überhaupt.
Genau. So. Und das ist unglaublich wertvoll. Und das habe ich dem Einspieler auch gesagt. Das ist unglaublich wertvoll. Also hat man in der Phase dann, die sportlich nicht gut lief, keine Frage, aber trotzdem einiges richtig gemacht. Und das bekommst du dann hinten rauf. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Das ist eigentlich entscheidender als das, wie du dann im Endeffekt, natürlich sportlich willst du gut abschneiden, aber im Endeffekt ist das enorm wertvoll. Das bekommen die Medien nicht mit. Und das ist auch gut so.
Und wichtig ist natürlich auch, dass der Trainer nach 2 oder 3 Niederlagen nicht auf einmal der einsamste Mensch der Welt ist. Weil dieses Beispiel.
Das ist er immer.
Aber
das ist in Mainz halt nicht so. Also
ich habe gestern Abend nach der Niederlage alleine im Hotelzimmer gelegen. Nicht so spannend.
Wir hätten wunderbar mit dem Mannschaftsbus nach Mainz fahren können.
Da hättest du mir ja anrufen können.
Aber Sie haben vorhin gesagt, dass am Ende dann die Siege zählen. Ja, klar. Aber in Mainz hat es halt auch in Zeiten, in denen es nicht so gut lief, auch bei Martin Schmidt, hat Ruven Schröder immer wirklich keinerlei Zweifel gelassen. Und zwar nicht nur sozusagen für die Öffentlichkeit, sondern auch intern, dass er auf jeden Fall mindestens bis zum Saisonende zum Trainer halten wird. Und ich glaube, das ist für einen Trainer sehr wertvoll. Ich meine, mittlerweile haben ja auch alle Trainer, wenn sie gut beraten sind, auch ihre eigenen Berater, die sozusagen dafür sorgen, dass sie noch ein Feedback auch sozusagen von außen bekommen. Aber dann ist am Ende wirklich nur noch dieser Berater da in vielen Vereinen und nicht mehr der Club. Nämlich nach der 4., 5. Niederlage, das haben wir in der vergangenen Saison erlebt, in fast allen Vereinen, dass dann der Trainer ganz schnell weg war. Und ein Trainer spürt natürlich auch sehr schnell, wenn es um ihn herum dann auf einmal sehr einsam wird.
Also um sich zu entwickeln, ist natürlich Mainz der perfekte Verein, das muss man ganz klar sagen. Ja, gestern die Niederlage und wir reden ein bisschen drüber, aber wärst du Trainer, ich sag mal bei Bayern München oder Borussia Dortmund, hättest in Kaiserslautern verloren, dann wäre das natürlich ein Riesengewitter gewesen. Also das ist schon für eine Entwicklung eines Trainers wertvoll.
Absolut.
Und deswegen sind ja auch so viele dann gute rausgekommen. Also ein Kloppo zum Beispiel oder ein Tuchel. Das ist natürlich das perfekte Sprungbrett im Umgang auch mit den Medien, ganz klar.
Hast du noch Platz im Trainerteam hier?
Ja, sehr gerne.
Nein, ich bin noch bei dir. Ich gebe natürlich ungern ab.
Nee, ich bin noch bei dir im Team und bei dir.
Ja.
So sieht's aus.
Alles 3 Euro Ablöse, komm.
Nein, wir reden gleich noch weiter. Auch über Schalke müssen wir natürlich reden. Also der große Tag der offenen Tür angesagt, aber das Theater am Clemens Tönnies. Der strahlt leider, muss man sagen, an der Stelle. Alles. So, und bei den Trainern bleiben wir auch noch mal. Niko Kovac hat auch was Interessantes gesagt. Das alles gleich bei uns vor. Wie immer noch die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück. Hi von Adeln und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass und wollen mal hören, wie schwer es doch für Trainer heutzutage ist. Niko Kovac hat sich auch dazu geäußert.
Die Halbwertszeit eines Trainers, eines Bundesliga-Trainers, ist ziemlich runtergeschrumpft. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe mal irgendwo gehört, 1,2 Jahre inzwischen. Ich lege sie mich jetzt nicht fest drauf, aber das ist schon vielleicht auch alarmierend, dass man als Trainer keine Zeit mehr hat, dort auch etwas zu entwickeln. Und Sie sehen ja letztendlich auch in anderen Ligen, beziehungsweise auch bei anderen Clubs, wenn man demjenigen dann auch oder den Trainern die nötige Zeit gibt, was man dann auch alles entwickeln kann.
Sandro, bei 1,2 bist du halt weit drüber schon, ne?
Stimmt. Gutes Zeichen.
Empfindest du das auch so? Dass man nichts mehr entwickeln kann, hat Niko gesagt.
Klar. Oder was Stefan auch schon gesagt hat, ist natürlich bei uns schon ein Standort auch, der, glaube ich, jetzt auch nicht als allgemein zu betrachten ist, wie es in der Bundesliga läuft. Und ich empfinde es jetzt für mich nicht so, muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, wenn ich nach Mainz fahre, es könnte jetzt eng werden oder irgendetwas. Das nicht, sondern das ging klar. In meinem ersten Jahr war es sehr schwierig, dann auch schwierige Momente gehabt dann auch.
Und, was war der schwierigste? Gefühlt?
Dass wir verdient Spiele verloren haben, wo wir einfach auch nicht mit unserer Art von Fußball und auch, und wo die Leute dann einfach auch total unzufrieden waren. Und das war sehr schwierig dann auch. Und dennoch mit Ruven Schröder dann auch die Zusammenarbeit herausragend ist dann auch, in guten, dann aber auch in weniger guten Phasen dann auch. Und das ist elementar wichtig, dass du dann auch solche Situationen gemeinsam meisterst. Und dann gehst du auch gestärkt aus dieser Situation heraus, um den nächsten Schwung zu nehmen für einen neuen Anlauf dann.
Dein Kumpel, sage ich jetzt mal, haben wir gesehen, alten Bilder, Marco Rose. Mhm. Den wird ein wahnsinniger Hype jetzt schon gemacht. Wie gefährlich ist das für ihn dann?
Klar, er kriegt das mit und hat herausragende Arbeit absolviert. Absolut, in Salzburg. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig für uns Trainer dann auch immer sowas richtig zu kanalisieren, dann auch im Erfolgsfall und dann aber auch in Phasen, wo es dann nicht gut läuft. Für uns eine Mitte zu finden. Und nicht dann in so Extremsituationen mitzugehen, dann auch von unserer Gefühlslage. Das ist elementar wichtig, dann auch bei sich zu bleiben, bei sich selbst zu bleiben.
Wie kriegt er das hin? Du kennst ihn ja gut. Was glaubst du? Ja, er ruft dich an.
Ja, wir telefonieren, klar, oft auch, klar, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass es dann Tipps gibt oder irgendetwas, sondern einfach unter Freunden, wie man sich dann darüber unterhält, wie die Situation dann vielleicht im jeweiligen Verein ist. Und er wird es mit Sicherheit handeln, weil er einfach auch ein Mensch ist, der auch mit einer großen Offenheit daran geht, mit sehr viel Respekt und viel Demut auch rangeht an diese Geschichte. Und deswegen sind das schon mal gute Voraussetzungen, dann auch für sich dann auch die Mitte zu haben.
Hm. Eigentlich mal ganz gut, Stefan, dass so ein bisschen in der Bundesliga ein bisschen Schwung reinkommt, hat man den Eindruck?
Also bezogen auf Marco Rose muss ich sagen, Es ist wichtig, und das wird er auch nicht machen, sich blenden lassen von diesem Hype, der gerade entsteht um seine Person. Er weiß selber, das ist ein großer Club. Es gibt enormen Druck und von daher weiß er selber, dass er unter Druck auch arbeiten muss. Das ist jetzt ein Stück weit neu. Er hat im Ausland hervorragende Arbeit geleistet, aber Gladbach hat natürlich auch gewisse Ansprüche. Das hat Max Eberl ja auch bei uns hier in der Sendung immer wieder gesagt. Im nächsten Jahr wollen wir den nächsten Schritt gehen. Ich glaube, letztes Jahr war okay oder war gut. Was ist denn der nächste Schritt? Also das würde für mich in Verbindung
heißen. Dein alter Verein.
Ja, ich würde jetzt fast sagen, die einzige Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen, ist der Pokalsieg. Und das wünsche ich natürlich den Gladbachern. Aber damit wächst natürlich auch der Druck. Aber das ist auch der nächste Schritt, den Marco Rose geht. Also ich freue mich auf alle neuen. Wir haben, glaube ich, 6 oder 7 ganz neue Trainer. Haltbarkeits 1,2 Jahre. Ich glaube, je größer der Verein, desto größer der Druck und desto kleiner und geringer die Haltbarkeit. So einfach ist das.
Also ich bin sehr, sehr sicher, dass diese neuen Trainer, ich glaube, es sind insgesamt 8 mit den beiden Aufstiegstrainern Paderborn und Union Berlin, ich glaube, dass die neue Impulse in die Liga bringen werden. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass diese Impulse offensiver Natur sein werden. Also ich glaube, wir werden schneller.
Was meinst du mit offensiverem Fußball? Also Fußball.
Ja, fußballerisch, offensiv, intensiver. Wir haben uns eben gerade in der Werbepause kurz darüber unterhalten. Sandro teilt meine Meinung. Ich denke, es wird offensiver, es wird intensiver sein, es wird modernerer Fußball sein. Also 8 neue Trainer, die werden für neue Impulse in der Liga sorgen.
Ich gehe auch davon aus, dass deutlich mehr Pressing gespielt wird. Und was ich dann interessant finde, ist, was machen dann die Mannschaften, die unter Druck gesetzt werden, als Reaktion darauf? Also ich fand interessant, wie Norwich jetzt in Liverpool reagiert hat. Die haben nämlich trotzdem versucht, hinten raus Fußball zu spielen. Interessant ist ja auch,
dass... Hat aber nicht ganz so gut geklappt.
Naja, doch, hat aber nicht so schlecht ausgesehen.
Ja, aber das Ergebnis zählt doch am Ende des Tages.
Okay, als Aufsteiger in Liverpool. Okay, aber die haben Fußball gespielt und nicht die Bälle nach vorne gekloppt. Es wird interessant sein, wie sich das in der Bundesliga entwickelt. Es kommt ja auch noch dazu, dass jetzt im Strafraum der Ball schon angenommen werden darf. Klingt ehrlich gesagt profan. Beim Abstoß.
Also ich glaube aber, beim Abstoß,
der Torwart kann jetzt seine eigenen Abwehrspieler im eigenen Strafraum anspielen, wenn der Gegner Vorchecking spielt.
Warum muss er das?
Ja gut, oder er haut nach vorne.
Ja, eben.
Hoch. Ja, gut, das ist jetzt nur noch die Alternative. Und ich habe jetzt schon in verschiedenen Szenen gesehen, dass sich dadurch das Spiel schon etwas anders verlagert, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Das Endergebnis wird am Schluss sein, dass der Torhüter 460 Ballkontakte hat.
Und den Ball nach vorne schlägt.
Genau, und am Schluss.
Ja, der Spieler sowieso immer wieder zurück.
Ja, am Schluss, das ist auch so. Am Schluss wird es sowieso so kommen. Wenn der Spieler im Strafraum angespielt wird, dann darf der gegnerische Spieler erst reinrennen.
Genau.
Dann kann er wieder zum Torhüter zurück und dann schießt er sowieso den Ball nach vorne. Ich finde es so einen absoluten Schwachsinn, einen Spieler mittlerweile den Ball, dass er den Ball im Strafraum annimmt. Was soll das bringen? Die bringen sich ja nur in eigen, also ohne es abwerten zu wollen. Es gibt natürlich auch Innenverteidiger, die sind vielleicht fußballerisch nicht so begnadet. Die werden ganz schnell damit aufhören, dass der Torhüter den Ball ihm 4 Meter dahin spielt und der dann mit dem Ball zurückspielt, weil die kriegen mehr Tore, als sie schießen können. Das ist so ein Schwachsinn. Das können vielleicht mal Bayern gegen Borussia Dortmund. Bin immer gespannt, wie das ausgeht, wie oft die den Ball dahin und her spielen, weil die Fußball spielen können. Aber andere Mannschaften, die sollen es lassen. Kann ich Ihnen einen guten Ratschlag geben? Lasst es, weil die können es nicht. Ganz einfach.
Aber was ist der Schwachsinn?
Den Ball.
Die Regeländerung ist Schwachsinn.
Ist das ein Schwachsinn. Diese Regeländerung, zu sagen, man darf jetzt den Ball anspielen im Strafraum und dann darf der Gegner es. Es wird da vorne zugestellt. Die erwarten sich ja davon, dass mehr Tore fallen. Ich sagte, am Schluss kommt so, der Innenverteidiger kriegt den Ball, spielt den Ball zurück, der Torhüter kann nach vorne schießen, weil vorne zugestellt ist. Also was für eine Regel, was macht das für einen Sinn?
Frag Sandro mal.
Am Schluss wird es so kommen, dass die Bälle nach vorne geböllt werden.
Die Regel macht total Sinn, weil nämlich in der Vergangenheit Abwehrspieler dann einfach den Ball im Strafraum schnell angenommen haben, wenn sie gesehen haben, sie werden angelaufen und dann musste halt jedes Mal wiederholt werden und dadurch war im Grunde die Pressing-Situation vorüber.
Ja, dann also total sinnvoll, die Regel. Diese Regel, gib gelbe Karte, wenn es einer absichtlich macht. Wenn einer da reinrennt und nimmt den Ball im Strafraum, gibt eine gelbe Karte.
So,
aber diese Regelung ist Schwachsinn.
Also das war wirklich total nervig, wenn jedes Mal, wenn du gemerkt hattest als Innenverteidiger, du bekommst Druck, dann bist du 1 Meter reingelaufen und hast den Ball angenommen. Ja. Und da bin ich aber auch, da muss eine gelbe Karte geben und fertig.
Genau.
Unsportliches Verhalten, gelbe Karte. So.
Genau.
Was die Regel betrifft für den Fußball, ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt wahnsinnig eine große Spieländerung stattfinden wird. Du hast einen kürzeren Weg zu deinem eigenen Tor, wenn du die Kugel hast.
Ja.
Heißt größere Gefahr bei Ballverlust.
Genau.
So, und dementsprechend, ich glaube,
kann. Aber das heißt, du bist kein Freund davon, so richtig, ne? Hinten rausspielen, oder?
Ja, doch. Wir haben schon eine Positionierung, auch mit der neuen Regel dann auch was.
Aber nicht im 16er, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, doch. Oder? Je nachdem.
Ja, Spieländerung.
Ja, du hast.
Ja, okay.
Ich glaube, es ist wichtig, der starke Fuß des Torwarts ist wichtig. Auf welcher Seite dann der Innenverteidiger kurz steht, wenn sie dann kurz hin und her spielen, dann auch. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Kriterium. Aber wenn der Gegner Druck macht, dann kann es schon passieren, dass du dann sehr schnell den Ball wieder nach vorne schießt.
So wird's kommen.
Ja, wird der nicht Angst und Bange da manchmal? Nee?
Es kommt drauf an dann auch. Mit dem Außenverteidiger dann eine Überzahlsituation herzustellen, klar, aber es geht ja auch darum, auch vielleicht einfach nur mal den Gegner zu locken. Also das Spielfeld wird auf jeden Fall tiefer. Das steht fest, weil du kriegst, was deinen eigenen Innenverteidiger betrifft, am 5-Meter-Raum wird es tiefer. Ob du dann immer den richtigen Pass dann rausspielst im Spielaufbau, das sei mal dahingestellt.
Du bist klar im Vorteil, wenn dein Torwart Fußball spielen kann.
Absolut, ja.
Dann bist du im Vorteil.
Das Risiko wird auf jeden Fall größer, den Ball hinten sauber rauszuspielen. Herr Barca, gebe ich ihm völlig recht.
Ich sage es trotzdem ein Fehler. Da kannst du sagen, was du willst.
Ich mache einen Vorschlag. Wir gucken uns das nächste Woche ganz in Ruhe an bei Mainz. Ne?
Sehr gut.
Doch, oder?
So machen wir es.
Ja, so machen wir es? Okay. Jetzt hat Laura erstmal alles zum Pokal für uns.
Pokalfieber wird Ihnen präsentiert vom Tiguan. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
Freitagabend ist ja der Startschuss gefallen für die neue DFB-Pokalsaison. Also Vorfreude war da, auch bei uns bei Sport1. Uerdingen gegen Dortmund, die Partie haben wir dann live übertragen am Freitagabend. Und genau da konnte sich der Favorit am Ende durchsetzen. Aber wir haben es eben schon bei den Mainzern gehört, das ist eben nicht immer so, dass der Erstligist automatisch die nächste Runde erreicht. Und das weiß jetzt auch der FC Augsburg. Gestern hat es nämlich ebenfalls nicht gereicht. Sie mussten ran gegen einen Regionalligisten, gegen den SC Werl. Und am Ende haben sie verloren mit 1:2. Also da schon der zweite Bundesligist, der eben die nächste Runde nicht erreicht. Und es könnten ja theoretisch auch noch einige folgen. Heute und morgen wird ja schließlich auch noch gespielt. Bremen hingegen, die haben es gepackt. Die mussten ran gegen Delmenhorst. Also das Ganze war fast schon ein Derby. Und Claudio Pizarro, mittlerweile 40 Jahre alt, steht aber immer noch auf dem Platz. Und gestern hat er auch unter Beweis gestellt, warum er eben da genau immer noch hinhört. 2 Tore gehen auf sein Konto. 3 Minuten nach der Einwechslung ist sein erster Treffer gefallen und dann eben das 6:1 konnte er dann eben auch noch erzielen. Also es läuft weiterhin für ihn richtig gut. Alle Highlights aller Spiele finden Sie im Netz unter sport1.de oder auch in der kostenfreien App. Klicken Sie sich da mal rein und auch am Dienstag wird Pokal groß geschrieben bei Sport1 mit DFB-Pokal pur ab 20 Uhr und die große Analyse dann auch noch am Abend ab 22.30 Uhr.
Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom Tiguan. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
Dankeschön, Laura. Mario hat sich auch eine Lieblingsszene des Wochenendes schon rausgesucht, ne?
Ja, ich habe.
Erzähl uns mal kurz.
Ja, ich habe. Augsburg hat ja 2:1 verloren und nach dem zweiten Tag, diese Szene, die ist so geil. Jetzt nimmt er den Ball, rennt weg ganz schnell, küsst erstmal sein Tattoo, jawohl, Küsschen und was ist das? Und hat 2:1 verloren. Er würde auf die Fresse hauen am Spiel. Oh. 3 Cent, guck, Küsschen, oh, noch eins. Verliert 2:1 gegen den Viertligisten und rennt da rum. Mach's, wenn du gewonnen hast, küsst dann dein ganzes
Hallo, beruhig dich jetzt, mein Gott.
Boah, da krieg ich einen Anfall, ey, bitte alle. Nee. Mit Tod ärgern, ehrlich.
Ja, du hast nur kein Tattoo, deswegen hast du das nie gemacht.
Nee, oder was? Geht ja nicht darum. Die können es ja zugleistern, wie sie wollen. Aber mach's, wenn du gewonnen hast und nicht, wenn du gegen Viertligist verloren hast. Und es steht erst 2:1, es war nicht mal das 2:2. Küsst dreimal und.
Ist gut. Ich glaube, wir haben es verstanden, oder?
Und das war nur ein Elfmeter.
Und nur ein Elfmeter, ja.
Können wir die Szene nochmal zeigen?
Nein! Wahnsinn. Ich glaube, wir beruhigen uns kurz. Wollen wir es machen?
Ich bin ja ruhig.
Ja, du bist
der Einzige, der hier...
Machen wir eine Zigarettenpause, oder?
Wenn du das schaffst, bei einem Spot, da bin ich mal...
Nein.
Also.
Ein Zug. Ein
auch das nicht.
So, Schalke. Wir haben das Standesgemäß gemacht. Gestern 15:0 gewonnen in der ersten Runde. Trotzdem ist ziemlich viel Unruhe in Gelsenkirchen. Das liegt an Clemens Tönjes. Der hat, ja, sagen wir es mal ganz vorsichtig, nicht die richtige Wortwahl getroffen. Es geht um Rassismus und Diskriminierung. Und selbst die Schalke-Fans gehen auf die Barrikaden.
Die Botschaft der Schalker-Fans ist eindeutig. Der Rassismus-Skandal ist für Clemens Tönjes noch lange nicht ausgestanden. Von wegen 3 Monate die Ämter ruhen lassen, dann ist alles wieder gut. So einfach kommt Tönjes nicht aus der Schusslinie. Abtauchen allein genügt nicht. Zur Erinnerung, der Schalke-Boss hatte Anfang August auf einer Tagung im Zusammenhang mit Klimaschutz und Überbevölkerung folgenden Satz gesagt. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren. Für die einen eine glasklare rassistische Äußerung, für den Schalker Ehrenrat lediglich ein Verstoß gegen die Diskriminierungsregeln des Vereins. Als gäbe es für den neuen Trainer David Wagner nicht schon sichtbar genug Baustellen auf Schalke, zum Beispiel die letzte Katastrophensaison oder den Mittelklasse-Kader, der ihm zur Verfügung steht. Jetzt muss Wagner auch noch den eigenen Boss in der Öffentlichkeit verteidigen. Wenn jemand total überzeugende Reue zeigt, dann geht es darum, diesen Menschen eine Chance zu geben, zu zeigen, dass sie es besser können. Aber hat Tönjes wirklich überzeugende Reue gezeigt? Er hat seine Aussage zurückgenommen, bedauert und sich entschuldigt. Beim Verein, den Fans und ganz persönlich bei Gerald Asamoah. Aber nicht bei denen, die er beleidigt hat. Immerhin, ich bin über mich selbst bestürzt. Das sind viele und viele Schalke-Fans fordern jetzt tätige und überzeugende Reue. Auch für den Riesenschaden, den er für den Club verursacht hat. Wir meinen, wenn Tönjes im Amt bleiben will, muss er jetzt ein überzeugendes Zeichen setzen.
Dann Christian, oder reicht die Entschuldigung, die er abgegeben hat?
Schalke 04 ist, glaube ich, der viertmitgliederstärkste Verein der Welt. Mit einer unglaublich großen Verantwortung der handelnden Personen. Clemens Tönjes ist in einer absoluten Führungsposition und der Verein steht für Antirassismus, für Integration und für eine Haltung. Wenn er das überzeugend machen will, dann müssen natürlich gerade diejenigen, die ganz oben, ganz vorne stehen im Wind, das vorleben. Er hat hier genau das Gegenteil dessen getan. Ich bin ziemlich sicher, wenn ein DFB-Präsident sowas gesagt hätte, wäre am nächsten Tag, hätte es keine Alternative gegeben, zurückzutreten. Und ich finde, ein Verein von der Größe, ich finde halt, für in einer toleranten Gesellschaft darf es für Rassismus keine Toleranz geben.
Jörg, wie ist deine Meinung?
Also es ist ganz klar, dass es bei Rassismus und bei Antisemitismus überhaupt gar keinen Toleranzspielraum gibt. Von daher sind die Reaktionen jetzt sehr verständlich und sehr, sehr richtig. Ich wehre mich allerdings gegen eine Radikalisierung seitens der Kritiker. Also ich glaube nicht, ich bin sogar sehr, sehr sicher, Clemens Tönjes ist kein Rassist, definitiv nicht. Ja. Dass ihm das nicht passieren darf und dass das ein absoluter Bockmist ist, den er da verzapft hat, steht, glaube ich, auch außerhalb jeglicher Diskussion. Und was mir jetzt fehlt, ist diese tatkräftige Reue. Also ich habe ihn noch nicht gesehen on air vor laufender Kamera mit einer überzeugenden Entschuldigung. Und ich glaube, wenn er, sagen wir es anders, Clemens Tönjes hat die Mittel und die Kontakte, um diese Ursachen, die er ja angesprochen hat, diese Fluchtursachen, die ja zurückliegend in der Kolonialzeit alle made in Europe sind oder sehr, sehr viele davon in Afrika, zu beheben. Man kann da Schulen bauen, man kann da Brunnen bauen, man kann ganz, ganz viel machen. Und sowas würde ich mir als Zeichen von ihm jetzt wirklich wünschen.
Ja, sowas würde ich aber halt dann als überzeugendes Zeichen interpretieren, wenn es sozusagen aus sich selbst herauskäme. Das ist bisher nicht passiert, also bin ich da halt skeptisch, ob das wirklich aus der Tiefe der Seele herauskommt oder ob es halt aufgrund des öffentlichen Drucks dann käme, und das müsste man dann halt auch beurteilen. Ich finde halt, wir sehen ja, was für gesellschaftliche Gräben sich in den letzten 4 Jahren aufgetan haben. Das wird auch Clemens Tönjes natürlich mitbekommen haben, und deswegen gibt es halt gewisse No-Gos und gewisse rote Linien, die man in der Position halt dann nicht überschreiten sollte. Und die hat er halt derart weit überschritten, dass er meiner Meinung nach die Konsequenzen auch im Sinne des Vereins ziehen sollte. Weil der Verein ist ja auch total zerrissen.
Also du meinst, es gibt keine Alternative dazu? So, meine Meinung. Wir nehmen mal unseren Kollegen Oliver Müller wieder dazu. Olli, hörst du uns? Ja, ne?
Ich kann euch hören.
Du hast vielleicht gerade mitbekommen, was Jörg und Christian dazu gesagt haben. Du bist ja mittendrin sozusagen. Hast du mit einigen Fans sprechen können? Wie ist da im Moment die Situation, die Lage, die Stimmung?
Also es ist kein einheitliches Stimmungsbild, was die Schalke-Fans hier abgeben auf diesem Schalke-Tag. Ich weiß nicht genau, wie viele mittlerweile da sind. In den vergangenen Jahren kamen ja bis zu 100.000 Fans. Also ich tippe mal, dass hier auch mindestens 50.000 heute schon durchgelaufen sind. Da gibt es natürlich diejenigen, die ganz klar sagen, das ist eine rassistische Äußerung gewesen, das ist nicht zu tolerieren. Und Clemens Tönjes sollte im Prinzip zum Rücktritt gedenkt werden. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch diejenigen, die sagen, er hat einen Fehler gemacht. Er bedauert diesen Fehler und warum soll er nicht auch eine zweite Chance bekommen? Und es gibt natürlich auch diejenigen, die sich nach so etwas wie Normalität sehen, die eigentlich mit Vorfreude auf die kommende Saison hier hingekommen sind und jetzt feststellen, dass sie sich mit einem Thema auseinandersetzen müssen, was natürlich für alle Beteiligten unangenehm ist. Ich denke, dass die Schalker-Fans gestern wirklich, ich fand, beeindruckend klar sich gegen Rassismus positioniert haben. Das kann man wahrscheinlich in dieser Geschlossenheit nicht von jeder Fankurve, die ein Fußball-Bundesligist zur Verfügung hat, erwarten. Das war ein klares Zeichen. Und die spannende Frage wird jetzt tatsächlich sein, wie gelingt es Clemens Tönnies selbst, seine Kritiker, die eine sehr, sehr berechtigte Kritik artikulieren, vielleicht zu überzeugen? Wie kann er dadurch möglicherweise auch das Stimmungsbild in diesen 3 Monaten der Sperre, die er sicher, das ist natürlich auch etwas, was sehr kontrovers diskutiert wird, die er sich ja letztendlich selbst auferlegt hat, wie kann er dieses Stimmungsbild vielleicht zu seinen Gunsten wandeln? Kann er überzeugende Worte noch einmal finden und kann er dem vielleicht auch überzeugende Taten folgen lassen?
Olli, ist aber genau das vielleicht auch einer der Gründe? Natürlich auch die Aussagen, das ist ganz klar, aber dass diese Sperre, er sich selbst auferlegt hat,
ja, natürlich. Das versteht im Grunde genommen kein Mensch. Der Ehrenrat tritt zusammen, spricht ihm erstmal vom Vorwurf des Rassismus frei. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Sie kennen Clemens Tönnies. Clemens Tönnies ist wahrscheinlich kein Rassist. Aber die Aussage, die er getätigt hat, das ist eindeutig rassistisches Gedankengut. Deshalb können natürlich viele nicht verstehen, wie der Ehrenrat ihn von diesem Vorwurf freisprechen kann. Und B, wie es dann dazu kam, dass Tönnies selbst sozusagen sich diese Sperre als freiwillige Buße auferlegen darf. Hintergrund der Geschichte ist wahrscheinlich, dass es Leute gibt, die Clemens Tönnies, der ja unbestritten Verdienste um Schalke 04 hat, eine Brücke bauen wollten und ihm einen weiteren Gesichtsverlust ersparen wollten. Nur, das ist sehr, sehr schlecht kommuniziert worden, diese Entscheidung des Ehrenrates. Ich glaube, dass man wirklich ganz eindeutig sagen muss und nochmal feststellen muss, dass der FC Schalke 04 Vorstand und Ehrenrat in keiner Weise toleriert, was Clemens Tönnies da gesagt hat, weil es eben rassistisches Gedankengut ist, völlig unabhängig davon, ob er selbst als Rassist zu bezeichnen ist. Das würde ich auch nicht tun. Und damit hätte man vielleicht kommunikativ der Geschichte etwas die Spitze nehmen können. Aber es bleibt dabei. Es liegt an Clemens Tönnies, wie er sich in den kommenden 3 Monaten gibt. Und wenn da nicht noch was Überzeugendes kommen sollte, dann steht es für mich gar nicht mal so fest, dass er tatsächlich als Aufsichtsratschef auf Schalke weitermachen wird.
Also eins steht auf jeden Fall fest, der Verein sehnt sich, glaube ich, ne, nach, ich sag nur noch sportlichen guten Ergebnissen nach der letzten Saison. Und sie wollen endlich zur Ruhe kommen. Ob sie das schaffen oder nicht, das werden wir gleich noch mal besprechen. Nach uns ADAC GT Masters. Erste Eindrücke, nein, zweite sind es ja schon, aus Sandford für Sie. Wir sind gleich wieder da. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Gerade waren wir auf Schalke. Oliver Müller ist auch noch vor Ort. Mario, Jochen Schneider, Sportvorstand, hat gesagt, bitte keine Hetzjagd.
Ich kenne ja Clemens Tönnies seit ein paar Jahren. Ja. Er war ja auch auf meinem Geburtstag und ich war schon oft mit ihm auf Veranstaltungen zusammen. Also ich wehre mich total dagegen zu sagen, dass er, wenn irgendeiner behauptet, er wäre rassistisch, dann muss er seinen Anwalt einschalten, weil ich kenne ihn. Das ist er absolut nicht. Ich weiß, dass er sehr viel Geld im Jahr ausgibt für karikative Zwecke. Jetzt hat er mal einen Fehler gemacht. Ja, jeder hat schon, und ich glaube, dass wir auch schon jeder, oder ich sage jetzt mal vielleicht 90% hat bestimmt schon mal in seiner Runde, das habe ich auch schon getan, irgendwann mal vielleicht ein falsches Wort verloren. Und hat auch irgendwas vielleicht Schlimmeres schon mal gesagt über irgendjemand, dass er das nicht machen darf. Das weiß er selbst. Er weiß selbst, dass es ein großer Fehler war. Ja, aber jetzt nicht hinzugehen, ihn zu verurteilen, zu sagen, er muss zurücktreten, das finde ich so ein großer Schwachsinn. Er hat einen Fehler gemacht. Ja, er hat einen Fehler gemacht und sonst nichts. Und deswegen, jeder in seinem Leben hat Fehler gemacht. Uli Hoeneß hat Fehler gemacht. Ich habe schon tausende Fehler gemacht.
Wir alle haben
alle. Okay. Und deswegen über ihn jetzt zu verurteilen.
Halt das genau. Ist schon richtig. Und trotzdem gibt es keine zwei Meinungen darüber, dass diese Aussagen von Clemens Tönnies rassistisch gewesen sind. Oliver Müller hat das eben sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich finde auch, Es kommt jetzt darauf an, ganz entscheidend für die Zukunft von Clemens Tönnies beim FC Schalke als Aufsichtsratsvorsitzender, wie glaubwürdig er wirklich Reue zeigt, wie einsichtig er sich präsentiert. Und außerdem muss man ja ganz klar sagen, wenn diese Aussagen irgendetwas Gutes gehabt haben sollen, dann ist das die Reaktion der Schalker Fans. Großen Respekt davor, wie die sich ganz klar gegen Rassismus positionieren. Und das macht mir in der heutigen Zeit, in der wir einen Rechtsruck in der Gesellschaft verzeichnen müssen, leider, das macht mir Hoffnung.
Hoffentlich machen sie. Du hast recht.
Also, lass dann noch mal kurz noch
bitte sagen. Noch einen Satz noch. Ja. Ich hoffe, dass die Schalker sich daran, die Fans ein Beispiel und nie mehr Pyrotechnik benutzen im Stadion. Das darf man nämlich auch nicht.
Aber Herr Basler, das eine, jetzt ehrlich
du
gesagt,
kannst ruhig Mario zu, du kannst ruhig Mario zu mir sagen.
Ja, aber also kennen Sie jetzt nicht so genau halt persönlich.
Lass
jetzt
kurz
Pyrotechnik und zu die Aussage.
Ja, nochmal, stürzt euch alle drauf, weil einer mal einen Fehler gemacht hat.
Das ist auch keine Hetzjagd.
Draufstürzen.
Es ist auch schwierig, in der Mitte zu sitzen, wollte ich nur sagen. Sandro, hast du eine Meinung dazu?
Red mal über Mainz. Auf jeden Fall habe ich eine Meinung. Klar, wir sind uns alle einig, alle komplett einig, dass diese Aussage nicht geht, definitiv. Und da, ich glaube, dass, da gibt es keine zwei Meinungen. Und dass auch die Reaktion auf diese Aussage jetzt auch von den Schalke-Fans, muss ich auch sagen, ist großartig. Das ist auch großartig und ich finde nicht, dass es jetzt eine Hetzjagd ist oder irgendetwas. Und dennoch ist es dann auch an Clemens Tönnies die Aufgabe, so eine Reue zu zeigen von sich aus als Mensch. So, mit der Aussage, die er da getätigt hat. So, und dann aber natürlich auch schon eine Möglichkeit zu geben, eine zweite Chance zu geben, definitiv. Und es liegt aber an ihm. Es liegt an ihm. Es liegt definitiv an ihm, was diese Aussage betrifft, so wie man damit umgeht und wie die Menschen das dann auch so fühlen, wie er dann auch die Reue zeigt. Das ist meine
Sandro, Meinung. Wenn du Clemens kennst.
Ja, 100%. Wir müssen uns nicht. Aber ich glaube trotzdem.
Der bereut es zutiefst, und was er da gesagt hat.
Bin ich, kann 100%. Sein. Und das, aber es ist die Reue wird entscheidend natürlich sein. Ganz klar. Die Reue, du kannst nicht dann einfach mal so Sätze raus. Und das weiß er auch mit Sicherheit. Ich kenne ihn nicht persönlich. So, das wird er wissen, 100%. Aber der Umgang damit. Also das ist so ein komplexes Thema, was das betrifft in dieser Gesellschaft, dass wir das nicht vermeintlich auf eine einfache Wahrheit runterbrechen können. Da sind wir in dieser Gesellschaft komplett fehl am Platz. Das muss man ganz klar sagen. Und dann geht es darum, dass wir alle Fehler machen. 100%, dass ich auch jedes Mal Fehler mache. Und dann geht es aber darum, eine Reue zu zeigen, eine Entschuldigung zu zeigen. Und dann sind wir auch alle in der Verantwortung, den Menschen dann auch die nächste Chance zu geben. Und ob der dann in der Position ist, ja, warum nicht? Warum nicht? Absolut.
Olli, lass uns mal ein bisschen sportlich noch nach vorne schauen. 15:0 gestern, alles gut. Ist man froh, wenn endlich die Bundesliga losgeht auf Schalke?
Ja, ich glaube schon. Also das muss man sagen, trotz dieses belastenden Themas, hier herrscht eine große Vorfreude auf die kommende Saison. Auf eine Saison, in der hoffentlich, so die Fans, vieles besser werden wird für den FC Schalke 04. DFB-Pokal, erste Hauptrunde, das ist natürlich nicht ansatzweise ein Gradmesser. Gleichwohl hat man der Mannschaft eine gewisse Spielfreude angemerkt. Es gab auch überzeugende Leistungen von Spielern, die in der vergangenen Spielzeit häufig enttäuscht hatten. Amin Arid beispielsweise, der ja sehr gut in Erscheinung getreten ist. Die spannende Frage wird sein, es geht los gegen Borussia Mönchengladbach. Die spannende Frage wird sein, was tut sich eventuell noch auf dem Transfermarkt? Denn klar ist auch, Schalke 04 fehlen noch Alternativen, speziell im vorderen Bereich, im Sturm. Dort fehlt es an Durchschlagskraft, an Torgefährlichkeit.
Mhm. Olli, dann vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus.
Gerne.
Und hören uns. So, machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Laura ist wieder bei uns.
Mhm. Wir wollen das Live-Programm natürlich noch auflösen. Ja. Wir hatten Sie zu Hause gefragt, hat der FC Bayern keine echte Transferstrategie? Man muss sagen, Sie waren sich ziemlich einig. 73% sagen nein und nur 27% sagen ja. Und Sie haben uns auch angerufen. Auch das möchten wir uns natürlich mal anhören.
Sommer ist bis jetzt die absolute Enttäuschung. Erst macht man sich Baustellen in der Abwehr auf, wo man erst gar keinen Bedarf hat. Dann wird man von Sané monatelang hingehalten. Und als wäre das noch nicht genug, gibt man sich jetzt mit aussortierter Garde von Inter Mailand zufrieden? Das nenne ich aber mal Klotzen, Herr Hoeneß.
Der FC Bayern München hat sich zu sehr im Transfermarkt auf Sané konzentriert. Und in der Zeit hat der BVB am Transfermarkt kräftig zugeschlagen, mit Erfolg. Das hat man im Supercup gesehen.
Sicher hat der FC Bayern eine Transferstrategie.
Nur sie sind nicht bereit, jeden Preis zu zahlen.
Der FC Bayern München braucht auf dem Transfermarkt gar nicht groß gucken. Die werden trotzdem deutscher Meister, ohne viel zu kaufen.
Warum sich der FC Bayern so schwer tut, ist ganz einfach. Mit dem Spielerpotenzial, das sie haben, momentan werden sie auf Jahre hinweg die Champions League nicht gewinnen können. Deswegen geht kein Superstar nach München.
Und Sandro Schwarz hatte eben auch schon was ins Phrasenschwein geworfen. Es gibt noch weitere Spender, wollen wir uns natürlich bedanken. Stammtisch 7 Monkeys Frohnhausen, 10 Euro gespendet. 30 Euro von Thomas Leitner, 20 von Comunio unter Maxfeld. Und Gartenfreunde Fellbach auch nochmal 25. Ich weiß, das war nicht ganz freiwillig, ne? Ja. Dankeschön für die Spenden.
Einen haben wir dir aufs Auge gedrückt, oder? Einen haben wir dir aufs Auge gedrückt. Ja,
das stimmt. Das stimmt, habt ihr schön vorbereitet.
Wie sehr freust du dich, dass es endlich losgeht? Gerade wenn man verloren hat, will man immer schnell spielen wieder, oder? Ist das nicht so?
Ja, das stimmt. Wir freuen uns auf die Bundesliga-Saison, klar, jetzt auch. Und jetzt ab Dienstag geht's los. Und gleiches Spiel in Freiburg, unangenehme Aufgabe. Dann Heimspiel Gladbach gegen Rosi. Also von daher haben wir gleich einige schwierige Aufgaben vor der Brust.
Dann alles Gute. Vielen Dank, dass du da
Dankeschön.
Warst. Premiere, Sandro Schwarz. Schöne Saison. Danke. Du bist natürlich immer herzlich gerne eingeladen, ist logisch, ne? Brauche ich nicht zu
sehr gerne.
Formulieren. Viele spannende Themen heute, eben nochmal eine Zäsur gemacht. Also, wir bleiben an allen dran. Ja, sind wir durch für heute. Was zu trinken ist auch da. Und jetzt geht's weiter mit ADAC GT Masters. Nächste Woche dann erster Spieltag. Jörg Schmadtke, Friedhelm Funkel.
War sehr nett, das Gespräch.
Sind dann unsere Gäste. Du brauchst. Warte, bleib dann auch nicht sitzen. So. Sarah Valentino übernimmt. Schönen Sonntag, bis nächste Woche. Tschüss. Laura, danke.